Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Was geht?
Alles.
Dave, du auch hier, Alter. Mensch,
ja.
Mensch.
Habe ich gerade versteckt und komme jetzt gerade vorgesprungen. Um
Dave, altes Haus. Tada, hey. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet heute.
Ja, Überraschung. Stimmt.
Krass.
War ziemlich kurzfristig irgendwie gestern abgequatscht, oder?
War sehr kurzfristig abgequatscht, aber wir sind ja spontan.
Oh ja.
Voll gut.
Den Dave können wir irgendwo dazwischen klemmen. That's what she said.
Ja, wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, ja, ich bin wieder Sandwich, so der Teil in der Mitte.
Heute willst du ja nicht Sandwich sein.
Nee, stimmt. Ja.
Hast du ja aus dem Sandwich fein rausgezogen.
Aber das stimmt. Ja, aber ich hatte einen Vorschlag gemacht, den gemeinschaftlichen Film sandwichmäßig in die Mitte zu packen. Da meinte Lee aber, Guess will ja lieber, dass der am Ende aufscheint.
Das macht halt das Punkteraten spannender. Durch
Ach,
das
ist die inhaltliche. So. Ja, okay. Jetzt verstehe ich. Dachte, weißt du? Du bist Autist.
Nee, aber es ist halt spannender, wenn man nachher nochmal kreuz und quer redet und so. Okay. Und wenn er Lee weit vorne ist, kann es sein, dass sich das noch dreht. Selten, aber es wäre die Möglichkeit.
Du taktierst also auch ein bisschen.
Nein, aber so autistisch bin ich jetzt auch nicht. Also wir können ihn auch in die Mitte packen. Das, da hat Lee mal wieder maßlos übertrieben.
Nein, ja, der Autismusvorwurf kam von mir.
Ach, der kam von dir?
Ja. Ich habe es auf eine einfache Neurose geschoben.
Das ist nett.
Siehst du?
Classic Dave fällt mir also in den Rücken, wenn ich mal nicht da bin. Gut zu wissen.
So sieht das aus.
Autismus ist eine Beleidigung oder?
Nicht, wenn, naja, was heißt Beleidigung? Du attestierst hier einfach irgendwelche Probleme ohne medizinisches Diplom.
Wir haben doch letzte Woche schon festgestellt, aufgrund der Literatur, die im Hause Lee Richter existiert, dass hier als dein Gegenüber eher der Fachexperte für Psychologie und Krankheitsbilder existiert, als ich jetzt hier mit meinem Amateur-Laienwissen.
Von wegen, Alter, jetzt geht's ja los.
Dave, why are you doing this to me?
Was ist denn los?
Kann ich immer zu dir kommen, wenn ich irgendwie eine Frage habe, oder?
Ja, unbedingt.
Ja.
Na, wie hieß nochmal der Autor?
Er wirkt aber nicht so wie ein medizinisch, wie eine medizinische Fachkraft, weil er bewegt sich wie eine grazile junge Ballerina
ja,
heute.
Stimmt. Wobei er hat eine Eigendiagnose durchgeführt und pumpt sich ja selber schon mit Schmerzmitteln voll. Also. Ja.
Das ist ein bisschen
Wissen ist ja schon dahinter.
Das ist einfach ein Erfahrungswert, Mann.
Das ist so wie aus den 70ern, diese Ärzte, wo du so reinkommst und die rauchen so Kekke und husten sich
genau,
so.
Du kommst mit deinem kleinen Kind.
Genau, du kommst mit deinem kleinen Kind
rein.
Und die spucken erstmal in den Papierkorb, so, weil sie irgendwie
den Raucherhusten abhusten müssen.
So.
Schön mit einem Glas Whisky auf dem Tisch, ja.
Das okay. War noch Zeit.
Aber Guess, hast du den Namen gemerkt von dem Autor, von dem ja Lees Partnerin so begeistert war, wo sie das Buch auch doppelt haben?
Nee, habe ich mir nicht gemerkt.
Und den
ja,
Sohn
das hat ja eine Bewandtnis, aber warum reden wir jetzt darüber? Seit wann unterstellst du mir irgendwie Kompetenz in dem Bereich?
Nee, ich habe nur gesagt, mehr Kompetenz als ich mit meinem laienhaften Amateurwissen. Ich meine, du hast ja immerhin besser erkannt, es ist eher eine Neurose, als es Autismus ist bei Guess. Wenn überhaupt. Ja. Wenn überhaupt, das muss ich jetzt auch dazu sagen, ja, um hier nicht irgendwie dir in den Rücken fallen zu wollen.
Es gibt noch eine Person, die mir autistische Züge unterstellt hat. Also, das höre ich nicht zum ersten Mal. Das höre ich in diesem Jahr schon zum. Nee, nicht in diesem Jahr. Im letzten Jahr höre ich das schon zum. Jahr ist ja schon vorbei. Das höre ich jetzt zum zweiten Mal tatsächlich.
Okay.
Also, auch wegen diesem Listenfimmel und so und wegen so bestimmten.
Ja, aber das
ist
Ordnung.
Eher das sind wirklich Neurosen.
Ja,
kleine. Das ist normale Neurosen.
Ist noch harmlos, ja.
Aber wie Umberto Eco ja schon gesagt hat, ja, der Mensch liebt einfach Listen. Ich liebe auch Listen, also da bist du ja nicht alleine.
Ja, aber auch so, dass ich an bestimmten Tagen so bestimmte Serien gucke und so, das ist schon speziell.
Mhm.
Das habe ich auch mittlerweile abgelegt übrigens, was schon wieder gegen den Autismus spricht, weil ich dann eher so praktisch denke und denke so, nee, so mache ich das jetzt nicht mehr.
Ja, cool.
Ich glaube, das hat bei dir sehr viel mehr mit Gewohnheiten zu tun, dass du halt so ein Gewohnheitstier bist.
Das auf jeden Fall.
Ja,
das bin
verstehen.
Ich in jedem Fall, ja.
Aber da würde mich jetzt sehr interessieren, wer hat dir denn letztes Jahr gesagt, dass du Züge von Autismus irgendwie auch aufweist.
Das war die bessere Hälfte von unserer Isa.
Ach.
Um jetzt mal hier
Namen zu nennen.
Ein
Namen
das
Kind
zu
beim
nennen.
Namen zu nennen. Ja.
Grüße an Taleb.
Ja, Grüße.
Der hat mich so scherzhaft auch als, also er hat einen Kumpel, der ist ein richtiger Autist.
Ja.
Er meinte, das ist nicht, er meinte genau, also der ist halt attestiert und er meinte so, bei der Stufe bin ich noch nicht, aber ich habe autistische Züge, so hat er es formuliert.
Okay, autistische Tendenzen.
Ja.
Wäre auch nochmal ein guter Filmtitel.
Autistische Tendenzen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich denke, ich bin gerne unter Menschen und bin ja sozial eher, also ich suche mir jetzt schon die Leute aus, mit denen ich zu tun habe.
Macht auch Sinn.
Aber Autismus heißt ja meistens auch, dass man sehr
voll
sozial inkompetent ist und eigentlich nicht so gerne.
Nee, muss nicht. Es gibt ja auch das Asperger-Syndrom, was ja auch eine Form von Autismus ist, wo die Leute einfach soziales Verhalten
adoptieren. Das Attest wird detaillierter jetzt von Dave.
Ja, die adoptieren einfach dann bestimmte Verhaltensmuster, um eben nicht aufzufallen mit ihrem Autismus.
So, so.
Ja.
Vielleicht,
also das ist jetzt die leidenhafte Beschreibung von mir, die ist wahrscheinlich schon falsch, aber ein versteckter, ja, kann man schon so sagen.
Undercover Autist Guess. Okay.
Oder eben einfach neurotisch.
Sind wir nicht alle ein bisschen neurotisch?
Zweifelsohne.
Ja, ja.
Absolut.
So leichte Neurosen, glaube ich, kann man jedem attestieren, ja, in irgendeiner Hinsicht.
Ja.
Ja.
Du hast halt gerne Listen.
Ich habe gerne Listen.
Du hast ja niemandem weh damit. Also deswegen kannst du ja so viele Listen führen, wie du willst.
Das stimmt. Wenn ich die Neurose hätte, jeden Tag irgendwo eine Handgranate zu zünden, wäre es, glaube ich, ein gefährlicheres.
Eben.
Eine gefährlichere Tendenz. Mit meinen Listen schade ich nicht so vielen Leuten.
Da wäre dann wahrscheinlich auch schon eher mal Hilfe angeboten worden.
Mit der Handgranate, meinst du?
Ja.
Von irgendwelchen rebellischen Serben, die mithelfen wollen, eine Handgranate zu werfen. Du meinst in der Hinsicht Hilfe anbieten? Oh Bruder, ich komme mit auf jeden Fall, wenn ja, du morgen wieder unterwegs bist.
Nee, aber dann so die Nachbarn, die denken sich dann wahrscheinlich auch irgendwann so, vielleicht brauche er mal Hilfe.
Als ob ich meine eigene Nachbarschaft da Handgranaten werfe. Ich meine, so dumm ist nicht mal ein Autist.
Nicht mal ein Autist.
Nee, aber ich meine, guck mal, ja, Wedding, Moabit, das ist ja alles hier, kann ja heißes Pflaster sein, Rockerbanden, die irgendwelche Schutzgelder erpressen, und da kann natürlich eine Nachbarschaftshilfe ja auch mal um ein bisschen rabiatere Hilfe bitten.
Ja, aber da, nee, da werfe ich nicht. Ich werfe doch nicht meine eigene Gegend. Ich werfe in Zehlendorf so, von wegen hier, gegen das Establishment und Kapitalismus.
Also nochmal eine Nummer, eine Schippe obendrauf im Vergleich zu Christian Ulm, der doch mal damals für MTV doch Hundescheiße in Zeitungspapier eingewickelt hat, nach Zehlendorf gefahren ist, vor seine Villa und da dann das Zeitungspapier angezündet hatte,
na, super,
an der Tür geklingelt hat und ne, mit einem lachenden
hat
Auge
gemacht, ja.
Ja, aus dem Auto heraus gefilmt hat, wie dann das Feuer gelöscht wurde.
Ja, aber mich erinnert das gerade dran, ich habe neulich wieder Triangle of Sadness geguckt.
Oh.
Und das ist so geil, wie diese alten britischen Waffenproduzenten dann da an der Reling stehen, als eine Handgranate geflogen kommt und die fällt vor denen auf den Boden und sie hebt die auf und sagt, guck mal, das ist eine von uns.
Ja, das war auch nicht schlecht.
So schön, ey.
Das unscheinbarste, ältere, nette Pärchen,
ja,
waren dann so die Waffenmogule. Ja, Lee guckt wieder Filme viermal, anstatt wie so oft in diesem Podcast, wenn er sich äußert, jetzt ist der Film in weite Ferne gerückt, jetzt kann ich nicht mehr gucken, diese Film, jetzt ist dieser Film weg hinfort, guckt er zum dritten Mal.
Aber warte mal, wusstest du vorher, dass
viermal,
du den Film
dreimal
schon
in der Realität ist, war es jetzt halt das zweite Mal und ich finde, er ist auch beim zweiten Mal sehr, sehr sehenswert.
Nee, okay, ja, also ich verweise zum Beispiel auch auf Everywhere, Everything All at Once und so. Das war definitiv
Everything
mehr als zweimal.
Everywhere All at Once.
Jetzt muss Dave mich schon korrigieren.
Nein,
hier eigentlich. Was ist das
ja,
für
ein Jahr? Ich bin ja der Meinung, wir könnten ganzen Podcast, eine ganze Episode füllen mit irgendwelchen Korrekturen gegenseitig.
Auf jeden, klar.
Ja. Wir ignorieren ja die meisten.
Ja.
Die meinte ja in der letzten Episode, als wir die Punktabrechnung gemacht haben, meinte er, so, du hattest 1,5 Punkte und du hattest 2 Punkte. Da dachte ich so, okay, dann hätte ich jetzt 3,5 Punkte. Also ich wusste natürlich, dass er meinte, ich habe 1,5 Punkte, aber meinte dann so beide Punkte auf mich. Das sind so Sachen,
ja,
das korrigiert man nicht mehr.
Ja, es hättest du auch blaue Elefanten schwimmen lassen, ja. Also man sieht dann schon anhand, wenn man was hier erzählt, ja. Man sieht, okay, man hat irgendeinen Fehler, da kommt was. Da bahnt sich was an. Scheißegal, einfach weiter schwimmen lassen, symbolisiert der blaue Elefant im Wasser. Ja, das wird nur noch schlimmer, je mehr du darüber sprichst.
Verschwimmt sich.
Genau.
Sozusagen der blaue.
Korrekt.
Ah ja, okay.
Ja, was mich bei Lee aber und bei Triangle of Sadness interessiert hat, du wusstest, Frage, hattest du noch im Kopf, dass du den gesehen hattest oder erst im Nachgang?
Nee, das wusste ich.
Okay.
Dass ich,
wenn du jetzt nicht eingeleitet hättest, dass das eine Frage ist, hätten wir das auf jeden Fall nicht gecheckt als Frage.
Ja, das würde ich öfter machen.
Nee, so verwirrt bin nicht mal ich. Also, weil das ist ja wirklich noch nicht allzu lange her, dass wir den gesehen
haben. Okay, ja.
So verwirrt ist nicht mal er.
Ja.
Ja, aber passiert mir manchmal auch. Also ganz, auch sehr selten, aber dass mir erst am Ende auffällt, ach ja, den hast du ja doch schon mal gesehen.
Ja,
ich fand es so lustig in der letzten, in der regulären Episode, die heute übrigens rauskommt, als wir aufnehmen. Wie ich nochmal erwähnt habe, welche 3 Projekte wir durchgenommen haben in der Supporter-Episode. Und sage so, Dawn of the Dead, ich und du hast einen Film von Balkan mitgebracht und Lee hat über hier May, December geredet, so. Und dann war, also das war eigentlich schon abgeschlossen. Und dann so kurze Pause und dann kommt Lee. Und dann haben wir noch einen gemeinsamen Film, nämlich wir haben noch über den Tenacious D-Film geredet. Und dann so, Oder war das nicht in der Folge?
Nee, das war nicht,
nee, das war nicht in der Folge.
Ja, zu meiner Verteidigung, wir haben das am gleichen Tag aufgenommen.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber ich fand es trotzdem super lustig, ich musste echt lachen. Ey. Weil eigentlich war dieses Kapitel schon abgeschlossen, dieser ja, kleine ja. Werbeblock. Und dann kommt noch so ein Anhang voller Inkompetenz.
So geil. Ich kann es ja verstehen, die Sorge davor, dass man irgendwas vergessen hat. Ja?
Man kann es ja mal versuchen.
Ja, ich hatte ja beim letzten Mal auch vergessen, dann in der Supporter-Episode zumindest zu erwähnen, weil wir eingangs meinten, wir haben heute übrigens auch ein Filmprojekt, wo was aus USA und Deutschland kommt, oder teilweise Deutschland, weiß ich nicht mehr, was der Tinnische Ski war. Ja? Ja. Also das hat auch eine deutsche Produktionsfirma und ist gelistet als US-deutsche Koproduktion bei IMDb.
Passiert mir auch immer wieder, dass ich irgendwelche Sachen oder Anekdoten vergesse.
Ja, logisch.
Zum Beispiel bei Maniac Cop habe ich nicht erwähnt, das ist ein ganz interessanter Funfact, dass Maniac Cop in der Türkei einfach so wörtlich übersetzt als verrückter Psychopath in die Kinos lief, weil die nämlich nicht die Polizei assoziierten wollten, von wegen so mit einem Durchgeknallten. Und deswegen haben die ja dieses Cop komplett aus dem Titel rausgenommen, obwohl der eine Polizeiuniform trägt, und haben dann einfach so verrückter, so keine Ahnung, Killerjagd auf den Verrückten oder so irgendwie übersetzt und wollten dann nicht den Titel Polizist drin haben. Das habe ich zum Beispiel auch vergessen zu erwähnen. Ja. Und ich meinte ja in der letzten Episode, das habe ich schon korrigiert, als ich über Dawn of the Dead geredet habe, habe ich angefangen über die Introsequenz zu reden, über Johnny Cash. Ich habe aber nicht gesagt, was da vorkommt. Dass die da so die ganze Zeit so Nachrichtenschnipsel haben mit LKWs, die irgendwo reinfahren und Zombies und irgendwelche Toten
das
und Kriegsbilder und so.
Das apokalyptische Szenario.
Genau. So, ich meinte einfach nur, ja, das hat da drauf, Vorspannsequenz und dann läuft Johnny Cash und dann so fertig. Ich so, hä?
Ja, man
das
muss.
Das hört man dann immer nur beim Nachhören.
Ja, es ist gerade beim Podcast wahrscheinlich schwierig, das Visuelle eben zu verbalisieren und die Eindrücke, die einen da selber zu einer bestimmten Punktzahl bewegt haben, auch vielleicht nochmal besser wiederzugeben.
Oder machen wir das vielleicht bewusst, das so auf viele Folgen zu verteilen, inklusive Support-Episoden, damit nur die Supporter das komplette Bild haben von uns. Damit die auch so die Schnipsel, die so links und rechts kommen, noch an Zusatzinformationen.
Man weiß es nicht genau.
Deswegen sagen wir da manche Sachen lieber gleich fünfmal, ja.
Könnte sein, ja.
Und, naja, aber ich finde, das mit diesem Überhören oder dass etwas falsch gesagt wird und alle Beteiligten wissen aber, was gemeint ist und überhören das deswegen so, das passiert ja am laufenden Band.
Ja, das stimmt, das passiert oft.
Finde ich so witzig bei der Episode, als Hoffi für mich hier eingesprungen ist, da hat er von seiner Kriegsdoku erzählt und dann spricht er von Harakiri-Fliegern und du nur so, ja klar. Und ich dachte mir so, Digga. Kamikaze.
Ach so, stimmt.
Ja, stimmt. Aber Alter, es wäre mir jetzt auch nicht sofort.
Ach krass, ja, natürlich. Kamikaze-Flieger.
Ich meine, das Ziel ist ja dasselbe.
Ja,
naja, wobei.
Bei ja, am Ende sind alle tot.
Mit. Aber, ja, am Ende sind alle tot, genau. Das Ergebnis ist dasselbe.
Es endet in Tod.
Bisschen mehr Schwund bei dem einen halt.
Ja, gut.
Gewollter Schwund, das wäre vielleicht auch noch.
Ja, aber ich meine halt, das sind halt so Sachen, du bist dann im Redefluss und oder Zuhörfluss genauso und dann fällt einem sowas nicht auf.
Ja. Also gibt es mal irgendwann eine komplette 10-stündige Korrekturepisode, wo sämtliche Fakten nochmal klargestellt werden.
Super spannend. Ich denke nicht. Ich denke, damit müsst ihr leben. Wir,
redaktionelle
wir
Freiheit.
Wir werben mit Inkompetenz. Insofern gehört das dazu.
Das ist mal ein geiler Werbeslogan.
Ja.
Hört uns bei unserer Inkompetenz zu.
Voll, ja.
Also wir haben ja von Anfang an nicht behauptet, dass wir wissen, wie es richtig ist.
Ja, nee.
Also wir wissen auf jeden Fall, es ist ein bisschen besser als andere Podcasts, aber halt immer noch nicht, wie es richtig ist.
Manchmal wissen wir es auch ein bisschen besser, als wir es ausdrücken oder als wir es formulieren. Das kommt auch dazu.
Ah, könntest du da auch mal einen Namen nennen?
Was, von anderen Podcasts?
Ja, genau.
Die Scheiße erzählen?
Ich such dir einen aus, Alter. Das gehört irgendwie zum Business.
Also wenn ich ja mal was höre, dann sowieso nur euch, ja.
Ah, sehr anständig.
Ich nenne ja ein paar, die beschissener sind als wir. Ja, hier Filme. Wir quatschen über Filme. Filmfressen. Chilba Volante, ganz vorne dabei. Totaler Fuscher.
Hallo?
Viel zu ernst, der Typ. Der Typ ist viel zu ernst.
Der Typ ist ja. Der Typ kann gar nichts. Der kann gar nichts. Ja, da hast du ein paar.
Ja, verstehe.
Die stecken wir in die Tonne.
Ja. Ich meine, dafür, dass der Podcast ja auch nicht immer ganz korrekt ist, ist er auch vor allem nicht satirisch und sarkastisch und ironisch.
Überhaupt nicht.
Nee, ist bierernst alles hier.
Ja.
Gottes Willen.
Sarkasmus kennen wir nicht.
Kommen wir dahin.
Wenn irgendeiner da irgendeinen Sarkasmus erkannt hat in irgendwelchen Aussagen von uns, ist es falsch.
Ja, wir möchten uns klar von distanzieren.
Korrekt. Ja, korrekt. So. Ja. Und wollen wir Filme rezensieren? Achso, vielleicht können wir noch an der Stelle erwähnen, war ja ganz interessant, weil das war ja diese Dreierkonstellation. Es gab jede Menge Feedback auf unseren Aufruf, was wir denn mit der Lostrommel machen.
Ach ja.
Und ob der diejenigen da irgendwie auf Ersatzanspruch...
wo Guess nämlich ganz schön in seinem Diktator-Mindset gleich mal behauptet hat, zu wissen, wie es alle eigentlich
Nein,
denken.
Ich habe gesagt, ich würde natürlich würde ich, ich würde alles nehmen, was geht. Also insofern, warum, ist doch klar. Also wenn sich ein Ersatzlos bietet, wenn sich kein Ersatzlos bietet, ist auch fein für mich. So wäre halt meine Einstellung. Aber alle sehr altruistisch unterwegs und insofern hat keiner gesagt, die sagen so, ja, wenn mein Film besprochen wird, brauche ich doch keinen Ersatzlos, ist doch fein für mich, weil ich will ja, dass mein Film irgendwann besprochen wird. Ob das nach einer Ziehung ist oder ja. Eben nicht bei einer Ziehung, das ist den Supportern und Supporterinnen völlig scheißegal. Und das war die einhellige Meinung, insofern können wir da gerne rumwuchern, es ist denen völlig wurscht, die wollen auch keinen Ersatzlos, alles fein.
Okay, cool.
Ja. Also Mr. Pink hat dann nochmal Next Step vorgeschlagen, dass jeder Auftragssupporter nochmal irgendwie aus dem Lostopf, weil da so geile Filme drin sind, auch irgendwie was vorschlagen kann. Wo ich gesagt habe, naja, das hat schon wieder, das hat schon wieder so einen leichten Beigeschmack. Jetzt kommen ja die reichen Bullies, weißt du, und sagen zu den Lostopportern, so, ich nehme mal jetzt deinen Film in Anspruch und gib dir mal als Auftrag in kleiner, geh mal zur Seite. Das ist dann, das geht dann zu weit.
Ja, stimmt. Ich meine, sie zahlen zwar ein bisschen mehr dafür, aber sie haben ja durch den Auftragsfilm ja schon eben die Möglichkeit.
Aber er meint halt, dass auch klar, viele Auftragsfilme im Lostopf halt was nehmen würde, weil da geile Sachen drin sind. Mhm. Ja. Aber das haben wir ja schon gesagt, das können die bei ihren eigenen Film machen. Mhm. Ja, ihre eigenen Lose da damals reingetragen, den können sie upgraden, aber jetzt so andere Lose von anderen Supportern, ist schon
ein bisschen. Was eben auch nochmal ein Argument dafür ist, möglichst schnell Supporter zu werden, um hier einfach wirklich auch Einfluss auf diesen Podcast, Einfluss auf die Inhalte dieses Podcasts nehmen zu können.
Absolut. Ja?
Also schiebt eure Supporterschaft nicht zu lange auf die lange Bank, wenn ihr wirklich Filme hier rezensiert haben wollt.
Und ihr wisst Bescheid, 186 Episoden sind online und ihr könnt auf alle zugreifen.
Die Uhr tickt.
Nur noch im Januar.
Ja.
Ab Februar kriegt ihr nur noch die aktuellen Episoden, beziehungsweise die alten Episoden gibt es in einem Extrapaket.
Du musst bitte spezifizieren. Wenn ihr jetzt noch im Januar abschließt, dann habt ihr den Zugriff auf noch alles.
Richtig.
Ja.
Was habe ich gesagt?
Na, im Januar könnt ihr nur noch auf die dann zugreifen.
Ja, dafür haben wir dich, dass du mich korrigierst. Wo ist der blaue Elefant jetzt gewesen?
Ja, das stimmt. Er war grün, deswegen muss ich es erwähnen.
Muss es rein. Warum eigentlich blau?
Ey, das war einfach nur von irgendeinem Trainer, der da diese Schulung gehalten hat, einfach symbolisiert.
Ist doch geil, dass immer so Elefanten als Beispiel genommen
werden. Ja, weil ich kenne das oft mit pinken Elefanten.
Genau, man sagt doch zum Beispiel auch, denk mal nicht an den pinken Elefanten.
Ja. Du, wahrscheinlich war das sogar pink, aber mein Gedächtnis ist ja auch einfach so beschissen. Die Schulung zu lange her. Und
ja, blauer Elefant ist einfach auch irgendwie zu nah an der,
Realität
voll. Dran, an der Wand.
Absolut.
Ja. Das ist komisch.
Danke, dass du mich korrigiert hast, Lee.
Ey, sehr gerne.
So wie zu verkocht sich.
Also war jetzt nur eine Dreierkorrektur, oder?
Verschwimmt. Yes. Es verschwimmt.
Es verschwimmt. Nichts verschwimmt hier, Alter. Ist ja auch das Schlimme ist ja, weil wir einen Podcast machen, bleibt ja auch alles on air auf immer und ewig. Wenn wir irgendeine Scheiße verzapfen oder wenn ich mir irgendwas gesagt habe, dann ist das wirklich, ist das online.
Tja, irgendwann fickt uns das Böse.
Irgendwann fickt uns das Böse, ja. Wir dürfen nicht zu berühmt werden.
Ja, aber auch für euch gilt ja die Datenschutzgrundverordnung, ja. Also wenn jetzt jemand mal irgendwann in der Aufnahme präsent war und möchte, dass was gelöscht wird aus personenbezogenen Gründen zum Beispiel.
Dann kriegen wir echt ein Problem.
Dann haben wir echt ein Problem, ja.
Okay.
Möchtest du irgendwas löschen aus der Vergangenheit?
Ich gehe nicht hin und fange an, alte Episoden umzuschneiden, Alter.
Nee. Kann ich voll verstehen. Und auch hier nochmal in aller Nachdrücklichkeit, und ich hoffe, es bleibt auch bis zu meinem Lebensende so die Einstellung, ich benutze ja diesen Podcast hier auch, und danke dafür, als Ventil, um möglichst zu bullshitten zwischendurch.
Das ist ja deine Couch, ja.
Absolut. Das ist super. Auf Arbeit kann ich das nicht bringen. Vor allem bei Natalie kann ich sowas nicht bringen.
Also nee, da muss er den seriösen Dave machen. Da muss er erst zu den Banausen kommen, um hier mal die Sau rauszulassen.
Genau.
So kennt man ihn.
Super.
Men showing emotion. Fascinating.
Fascinating.
Absolut, der Dave hier.
Fuck predictable. Let's do it.
Ja. So einer.
Jo.
Und das ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Dann legen wir los.
Genau, oder? Wie passend, dass ich dann einen Einstieg heute mal machen darf. Ich habe nämlich eine positive Botschaft mitgebracht und an alle die nicht aufmerksam...
Daniel Kübelberg, Alter.
Was hat der denn gesagt?
Verstehe. Eine positive Energie, positive Botschaft. Okay. Ich steige positiv ein, ihr müsst positiv...
Krass, ja, ist zu lange her. Rest in peace, Daniel Kübelberg,
Rest in
an
peace.
Dieser Stelle.
Ja.
Ja, ich habe letztens gelesen auf Spiegel Online, dass es ja echt eine beliebte Methode ist, um jemanden einfach wegzuschaffen. Ja, Kreuzfahrt buchen und da über aus dem Fenster rausschmeißen.
Hier ist zum Beispiel die Stelle, die bestimmt der eine oder andere überhört haben wir
okay,
in 10 Jahren.
Okay, ich krieg jetzt auch nicht den Übergang zum Film an. Ich mache jetzt mal wieder den Weg. Positive Botschaft. Ich will hier eine positive Botschaft.
Also Triangle of Sadness hätte ganz gut funktioniert.
Ja, stimmt. Ja.
Wherever you are.
Wie fange ich an? Es war später Freitagabend, letzter Freitagabend. Wir haben uns irgendwas reingezogen. Mein Handy blinkte und ich sah eine E-Mail.
Was war es denn, was ihr euch reingezogen habt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe seit gestern überlegt, was haben wir uns nochmal gegeben? Ich weiß es nicht.
Muss
ich
ja
kann
gut
dir sagen,
gewesen sein.
Ja,
muss guter Stoff gewesen
echt
sein.
Echt komisch. Echt beschissen. Ich kann dir sagen, womit wir gestern Abend angefangen haben. Mit Westworld der Serie.
Du redest von irgendwas gesehen.
Ich dachte auch, endlich Crack.
Ich dachte, du hast hier irgendeinen alten Joghurt oder so konsumiert. Irgendwas, keine Ahnung.
Wir haben uns irgendwas im Fernsehen gegeben. Und ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ging eine E-Mail ein. Und zwar mit dem Betreff.
Was ist das schon wieder für eine Geschichte?
Es gibt die Abmahnung von der Polizei oder so.
Okay. Movimento ist gerettet.
Ja, die Mail habe ich auch bekommen.
Hast du auch bekommen? Dann hast du auch die Einladung bekommen, wa? Da anzustoßen und zu feiern und so weiter.
Mit dem Sekt.
Mit dem Sekt. Ja, oder eben bei einem Film. Der Junge und der Reiher wurde mal einfach so in den Ring gehauen, um alle zu würdigen, die mal irgendwann fürs Movimento, egal welchen Betrag, gespendet haben.
Wir waren dabei. Deswegen haben wir die Mail auch bekommen. Wir waren wir gehören zu den Rettern.
Wir haben ja damals doch auch, glaube ich, hier im Podcast, ich habe nicht mehr herausgefunden, in welcher Episode es war. Es war ja, glaube ich, mehrfach, wo wir gesagt haben, macht Sinn, hier einfach mal Geld locker zu machen fürs Movimento.
In welcher Episode?
Deutschlands ältestes Kino, seit 19, oder noch aktuell existierendes Kino, ja, seit 1907 am Start. Und 2019 war ja die Situation, dass die Deutsche Wohnen diese Immobilie dann gekauft hatte. Und dann natürlich Panik aufkam, was passiert hier mit dem Kino, und relativ schnell sich Ansprechpersonen bei der Deutschen Wohnen gefunden haben, die sich dem angenommen haben, letztendlich auch mit dem Ziel, dass das Movimento-Team quasi die Immobilie kaufen kann, um das Kino zu erhalten, weshalb es ja damals dann Spendenaufrufe gab in mehreren Etappen, und jetzt zum 31.12. gehört das die Immobilie dem Movimento. Und somit kann das Kino erhalten bleiben und auch saniert werden. Und ich bin diesem Aufruf der Einladung gefolgt. Ja, also da gab ja einen Hinweis hier, wir können, ich glaube, bis zu 100 Leute ein Ticket klar machen. Da habe ich dann also schnell geantwortet. Habe dann auch, und damit Grüße an eine der drei Geschäftsführungen, an die Iris Prefke. Die hatte mir dann geantwortet und gesagt, hier, kannst du bis 18 Uhr ein Ticket abholen. Freu mich.
Geil.
Und dem bin ich halt gefolgt. Da aufgeschlagen. RBB, Arndt Breitfeld waren auch am Start, ja, die berichten ja auch immer gerne über sowas, und habe mich dann aber erstmal in eine ruhige Ecke gesetzt und mir dann in Ruhe diesen, was heißt Ruhe, gab eine Schlüsselübergabe natürlich, so eine symbolische Schlüsselübergabe, sympathisch gemacht, und dann ging der Film los, Der Junge und der Reiher.
Also erstmal an der Stelle von uns natürlich auch herzlichen Glückwunsch, Movimento, wir freuen uns sehr, schönen Gruß und freut uns natürlich auch mal bei den ganzen Kinoschließungen, wenn Kino mal gerettet wird. Insofern,
ja,
wir sind ja große Fans, insofern wollen wir das hier nochmal betonen. Da nochmal schönen Gruß hin auch von uns.
Ja, top. Genau, und für mich natürlich auch insofern interessant, weil ich den Film vorher noch nicht kannte, großer Studio Ghibli-Fan bin und ja, das auch nur nebenher dann irgendwie zufällig mitbekommen hat, dass Hayao Miyazaki, das Studio Ghibli, der Begründer und das Urgestein, Schaffer von Meisterwerken wie Prinzessin Mononoke, Mein Nachbar Totoro, Chihiros Reise ins Zauberland, ja, der damals 2003 den Oscar für den besten Animationsfilm bekommen hatte, Das wandelnde Schloss, ja, auch Oscar nominiert, Wie der Wind sich hebt, auch nochmal eine Oscar-Nominierung, und selber auch nochmal einen Ehren-Oscar 2015 abgegriffen hatte und eigentlich ja dann auch, ich glaube, kurz darauf in Ruhestand eigentlich ist. Und
ja,
ne, dann
der war schon in Rente.
Der war schon in Rente, ja. Der ist jetzt vor ein paar Tagen, ist der 83 geworden. Und ja, anscheinend hat ihn da aber eben noch ein bisschen was bewegt, weshalb er dann doch nochmal einen Film rausbringen oder zeichnen und nochmal rausbringen wollte, weil klassisch Studio Ghibli handelt sich hier um einen handgezeichneten Anime-Film.
Geil.
Und den habe ich hier heute einfach mal mitgebracht. Ja? Neben Studio Ghibli war auch Toho, ist Produktionsfirma. Toho kennt glaube ich alle so als die Firma aller Godzilla-Filme und noch viel weiteres Zeug. Also die sind eigentlich so die große Institution an Filmproduktionsfirmen in Japan, wenn es um irgendwelche Filme geht. Jo, hab natürlich noch ein paar Randgeschichten mitgebracht. Ich komme aber, weil es ja ein Anime-Film ist, erst später zu den Sprechrollen, mhm. weil im Fokus steht eigentlich ein 12-jähriger Junge namens Hisako, der genau Einzelkind ist, 1943 angesiedelt, ist also Pazifikkrieg in Japan angesagt und in Tokio halt immer wieder Luftangriffe. Und während eines dieser Luftangriffe kommt dann eben auch tatsächlich seine Mutter um und sein Vater, das ist ein Betreiber einer Munitionsfabrik, entscheidet dann, okay, wir ziehen halt lieber auf sichere Land, wo er eben auch in der Nähe eine Munitionsfabrik dann hat und betreiben kann. Und die dann mit sämtlichen Bediensteten, das sind so 8 alte Frauen, wo man schnell erkennt, ja, wie so die Zeichnungen von Miyazaki immer liegen. Also man hat da viel Wiedererkennungswert, viel so Warzen im Gesicht, sehr markante Gesichter, extrem unterschiedlich ausgeprägt von den Bewegungen, von der Körperhaltung, wo man halt wirklich sehr, sehr schnell einfach die Qualität von Miyazaki wiedererkennt.
Ja, ist auch super erstaunlich, wie sich die Studio Ghibli-Filme, die nicht von Miyazaki sind, dass man die unterscheiden kann.
Ja.
Wenn man die sieht, so dass man weiß, okay, irgendwie ist kein Miyazaki, ist immer noch cool animiert und so.
Ja.
Aber der hat noch so eine persönliche Note immer eingebracht.
Ja, stimmt. So die Chroniken von RC meinst du zum Beispiel?
Ja, sowas, genau.
Die Rote Schildkröte war ja, glaube ich, auch nicht mehr von ihm.
Ich glaube auch hier Grave of the Fireflies ist auch Studio Ghibli, aber nicht von ihm, oder?
Stimmt.
War das nicht
genau,
auch
ja,
von ihm?
Genau. Ja. Ja. Der Vater hat mittlerweile die jüngere Schwester seiner Frau geheiratet, die auch ein Kind erwartet. Und unter diesen Rahmenbedingungen ziehen die jetzt quasi aufs Land. Ja, er soll einfach einen Schutz, auch besser aufwachsen zu können.
Oder wenn deine Tante plötzlich deine Mutter ist.
Genau. Und das ist halt dann eben auch,
ich sag mal
am
so,
Anfang.
Ja.
The Balkans. When they say they're gonna have a war, they keep their word.
Ja. Bei den Balkans ist ganz normal.
Gang und gäbe, ja.
Ja,
ich meine, das ist natürlich auch bezeichnend, auch für ihn. Ja, obwohl sie sehr liebevoll mit ihm umgeht und auch eigentlich sehr viel dafür tut, dass es ihm gut geht, ist er sehr zurückhaltend. Einmal mit Sicherheit immer noch nicht halt verarbeitet, dass seine leibliche Mutter gestorben ist, aber eben auch mit dieser Situation, dass sein Vater ein Kind, oder dass sie zusammen halt ein Kind erwarten. Genau. Das heißt, auf dem Land macht er dann eben alleine irgendwelche Trips draußen, erkundet so die Gegend, kommt auch nicht in der Schule so wirklich gut an. Der Vater bietet ihm noch an, zusammen mit dem neuen coolen Auto dahin zu fahren, ihn abzusetzen. Er wird aber erstmal trotzdem von einem Mitschüler verprügelt und hat dann so das Gefühl, er wird da nicht akzeptiert und hat dann eben einfach in der Umgebung auf seinen Unternehmung schon gesehen, dass es da die ein oder andere interessante Stelle gibt, wie so zum Beispiel einen überwucherten Turm, der jetzt nicht so weit von dem Haus entfernt ist. Und er haut sich dann am Ende des Schultages, nimmt er sich so einen Stein und haut sich so mordsmäßig gegen den Kopf, dass er da wirklich eine krasse Platzwunde hat und dann eben für ein paar Tage auch zu Hause bleiben muss. Natürlich verheimlicht, wie das Ganze zustande gekommen ist. Der Vater natürlich aufbrausend ihn da in Schutz nehmen will und sofort wissen will, wer ihn da verprügelt hat, um denjenigen sich selber vorzuknöpfen.
Mhm.
Und ja, er einfach wirklich ultra introvertiert dann in Ruhe gelassen werden möchte und sein Ding durchziehen möchte. Und da dann eben auch der titelgebende Reiher, Graureiher, ins Spiel kommt, der kurioserweise sehr nah schon am Fenster vorbeifliegt, da auch mal Halt macht, so in den Raum reinguckt, wo der Junge halt liest, so. Und man merkt, der ist schon irgendwie ein bisschen was komisch.
Da läuft was.
Da läuft was.
Da geht was.
Absolut. beim Lesen, oder nee, Quatsch, genau. Der wird dann sogar von dem Graureiher auf einer seiner Erkundungstouren draußen dann eben auch vermeintlich angegriffen, so, und ihr denkt, ey, dem werde ich es jetzt halt geben, der ist total bekloppt, der Reiher, und der bastelt sich dann halt einen Pfeil und einen Bogen selber. Den Pfeil halt noch vollkommen spartanisch, einfach Bambus und irgendwie eine Schraube reingedreht. Fliegt halt nicht weit, bis er dann mitbekommt, okay, da müssen halt noch ein paar Federn ran, und bastelt da vor sich hin. Er hat lustigerweise 2 Federn eben auch von diesem Reiher. bastelt die ran. Dabei bei der Bastelaktion zu Hause stößt halt so ein Buchstapel um, der auf dem Schreibtisch steht. Und ja, will die halt wieder sortieren und sieht dabei, dass da eben auch ein Buch dabei ist, wo seine Mutter wollte, dass er das mal später als Erwachsener liest, bekommt von ihr übergeben, bestimmte Aufzeichnung, bestimmte Hintergründe. Und ja, er zwiegespalten ist zum einen eben das Wollen, ja, Hintergründe, seine Mutter wieder zurückhaben wollen, ja. Also er da einfach wirklich traumatisiert, nicht nur aufgrund des Krieges, sondern eben aufgrund des Todes seiner Mutter auch ist. Und der Situation mit dem Reiher. Er versucht ihn dann mit dem Pfeil auch zu erwischen. Der Reiher, man sieht so, okay, da stimmt immer weniger was. Und letztendlich sieht er dann in der Sequenz, also der Reiher kann ihn dann noch irgendwie zurückhalten, dass es eigentlich ein Typ ist. Ein Typ im Reiherkostüm. Das ist kein Tierreiher, sondern es ist einfach ein kleingewachsener, halbglatziger Typ mit einer riesen Knollnase, der in diesem Reiherkostüm steckt.
Ich glaube,
diesen Jungen
angreift. So formuliert.
Okay. Alter, was? Okay.
Und der fliegt so fängt dann in dem Kostüm da durch die Gegend.
Genau, und so fängt es halt an, fantastischer zu werden. Und der Typ, beziehungsweise der Reiher, versucht halt den Jungen in diesen Turm, den er schon entdeckt hatte, der auch so eine bestimmte Anziehungskraft auf Mahiko hat, da reinzuholen, was dann auch irgendwann gelingt.
Ich hoffe sehr stark, dass der Reihermann kein Pädophiler ist in diesem Film.
Nee, es wirkte vielleicht ganz am Anfang so, aber nein, das ist natürlich nicht. Okay, ja, also, obwohl es schon eher inhaltlich ein Film oder eher Erwachsene natürlich was mit den Inhalten anfangen können, ist er natürlich auch gewissermaßen kindgerecht gemacht. Also man sieht natürlich ab und zu mal Blut fließen und auch ein bisschen heftigere Szenen, aber natürlich können auch Kinder sich den reinziehen. Mhm. Also nein, es ist kein Pädophiler, will ich damit sagen. Genau, er lockt ihn aber halt in diesen Turm.
Ich bin dein Freund, dein Reiher. Komm in den Turm.
Und da liegt dann tatsächlich auch seine Mutter auf einem Kanapee und der Graureiher, also der Typ will halt, dass er Hallo sagt und der Junge berührt quasi die Figur seiner Mutter, ist auch skeptisch, dass da was passiert und in dem Moment verfließt halt die Figur und er wird dann auch kurz darauf in den Boden reingezogen, auch zusammen mit dem Graureiher und zusammen, also auch noch parallel, seine Ziehmutter und die verschwinden dann quasi in eine parallele Fantasiewelt.
Okay.
Mit vielen vielen Figuren, die sich Miyazaki da eben ausgedacht hat und die Geschichte dann natürlich sich weiterentwickelt, was die Beziehung zwischen Sohn und Ziehmutter, neuer Ziehmutter betrifft. Okay. Figuren, die da in dieser Fantasiewelt existieren und
ja, das kann er ja. Wissen wir ja noch von Chihiro da mit der.
Absolut. Genau, und da hast du dann eben auch, finde ich, inhaltlich den stärksten Vergleich zu dem Film. Mhm. Und
bei welchem meinst du?
Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm.
Da kommt das halt noch deutlich schneller.
Ich finde, es klingt auch voll nach Coraline.
Auch ein bisschen, ne?
Ja, stimmt. Ja. Und man hat, also gibt es tausend Ideen. Ja, es gibt einfach sehr viel inhaltliche Vielfalt bei dem Film, was auch die inhaltliche Auswirkung hat, was aber vor allem auch visuelle Auswirkungen hat. Und man hat immer wieder das Gefühl, oft positiv, manchmal funktioniert es vielleicht auch nicht ganz so, dass Miyazaki vielleicht noch irgendwie so eine ganze Kladder an Ideen hatte, die er verwirklichen wollte und halt hier in diesen Film reingepackt hat. Mhm. Ja. Genau, ja, okay. Aber auch so typisch Miyazaki, ja, also auch hier wieder viel die Beziehung zwischen Mensch und Natur, beziehungsweise Mensch und seiner Umwelt aufarbeitend. Das zieht sich ja eigentlich wie ein roter Faden durch alle seine Filme oder die meisten seiner Filme. Ja, also visuell bekommt man hier echt in den 124 Minuten eine Menge geboten, inhaltlich war es mir manchmal ein Ticken zu viel. Also hat dann nicht die ganz große Qualität wie seine absoluten Klassiker, die ich ja vorhin schon erwähnt habe.
Hast du so einen Liebsten von ihm?
Nee, nicht wirklich. Ich hatte relativ früh aus seiner Filmografie seinen ersten gesehen, Nausicaä.
Oh, den kenne ich noch nicht. Den habe ich noch nicht gesehen.
Ich glaube, der war, was waren das, 82 oder so, Anfang der 80er, wo es ja auch mit WWF starke Kooperation gab damals. Den habe ich ein paar Mal schon gesehen. Den mag ich einfach sehr, weil der das halt initiiert hat, was so über die Filmgeschichte von ihm dann gekommen ist. Ich würde aber behaupten, direkt danach kommt Chihiros Reise ins Zauberland.
Ja, der ist schon toll.
Ja. Mein Nachbar Totoro habe ich peinlicherweise bis heute noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ah.
Lia den.
Das ist das mit dem Katzenbus, ne?
Ja, genau.
Ja, voll gut.
Den habe ich auch noch nicht gesehen. Fehlt mir noch. Ja, ist auch noch eine Lücke auf dem Poster. Siehste.
Machen wir einen Filmabend zusammen.
Welcher war denn das mit diesem Badehaus? Das war nicht das wandelnde Schloss, ne?
Das war, glaube ich, auch Chihiros Reise.
Ja? Ich glaube auch, ja. Das wandelnde Schloss, da gibt es kein Badehaus.
Ne.
Okay. Weil da in diesem Badehaus waren ja auch ganz viele so völlig skurrile
Figuren.
Ja,
genau. Das war, bin mir sicher, Chihiros Reise. Ja. Also lohnt sich definitiv auch ein Kinobesuch. Ich gehe mal davon aus. Ich vermute ganz stark, dass der Film auch mit einer Oscar-Nominierung bedacht wird als bester Animationsfilm.
Könnte sein.
Ja. Ja, und der lief dann auch grandioserweise auf Japanisch mit deutschen Untertiteln im Kino.
Ach, okay, cool.
Und hatte da mal geguckt, ja, was sind da so die Sprechrollen? Hab mir dann ein paar notiert. Ko Shibasaki hatte eine Person gesprochen, die kannte ich zum Beispiel aus 47 Ronin, hat hier mitgespielt. Guess wird wahrscheinlich gleich sich viel mehr freuen, weil eben auch Takuya Kimura, jetzt bin ich gerade überlegen, ja genau, das war der Schauspielername, da auch gesprochen hat. Der hatte die Hauptrolle, also den Mani in Blade of the Immortal gespielt.
Ah, okay.
Das ist der Hauptdarsteller. Oder den werdet ihr alle kennen, Jun Kunimura, der hatte den Boss Tanaka in Kill Bill gespielt damals.
Ach so, ja, gut, klar.
Also das Gesicht kennt man ja eigentlich aus vielen Filmen. Viel krasser, Alter. Und mit Sicherheit werde ich mir den halt nochmal dann geben, sobald verfügbar zu kaufen, ist das, was die englische Synchronisation betrifft. Hat ihr da irgendwas mitbekommen?
Nee,
nein. Alter. Christian Bale, David Bautista, gut. Willem Dafoe, Mark Hamill, Robert Pattinson, Florence Pugh,
Alter,
und noch ein paar andere Namen so von Leuten, die man auf jeden Fall kennt.
Krasse Riege.
Ja, Mann. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und auch, also der ist von der Wertigkeit auf jeden Fall würdig, den nochmal zu gucken. Jo. Ja, ich habe sonst nur ein paar Trivia-Facts noch mitgebracht. Wollt ihr inhaltlich noch irgendwas? Seid da?
Wird dann gereiert, wie der Titel vermuten lässt.
Ja, es wird auch gereiert.
Es wird gereiert. Okay.
Keine leeren Versprechungen hier.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Der Film hält, was er ankündigt. Okay.
Hast du sonst noch Wortspiele? Oder
nee, mehr habe ich nicht. Nee, das, okay. das war schon. Ja, der hier.
Ja, dann hau mal raus.
Ich fand ihn gut, ja.
Nicht lachen, aber sagen so, bisschen, ja, der Witz war gut.
Ein bisschen mehr als gut.
Der Witz war sehr gut. Daumen hoch hier von Lee. Ja, mehr kriegt der körperlich gerade nicht hin. Sonst würde er wahrscheinlich mehr ausrasten.
Ja, yes. Stimmt. Ja, Kinostart in Japan war schon Mitte Juli. Hat ein bisschen gedauert, bis der dann eben synchronisiert und mit irgendwelchen Verleihern vorlag. Ja, läuft seit, ich glaube, einem knappen Monat jetzt in Deutschland im Kino.
Ach, so lange schon, echt? Ich dachte,
ja,
die wäre jetzt
ich
erst
vor Weihnachten.
Letzte Woche oder
nee,
so.
Nee. Also auf jeden Fall schon vor Weihnachten angelaufen, das weiß ich, weil da schon ein paar aus meinem Umfeld auch drin waren. Interessanterweise, ja, der erste Studio Ghibli-Film, der auch fürs IMAX aufgearbeitet wurde.
Okay.
Ja, IMAX-fähig. Ja. Ich habe ihn aber.
Der ist trotzdem von Hand animiert.
Ja, das war nämlich auch nochmal ein interessanter Fakt. Ist jetzt schnell. Ich hab's nicht im Kopf. Hayao Miyazaki braucht ungefähr. Nee, der bekommt in einem Monat ungefähr eine Minute an Zeichnung, die filmreif quasi ist, hin. Und der hatte dann eben auch einen anderen mit am Start, der hat nämlich Zeichnung innerhalb von 10 Minuten, Quatsch, innerhalb eines Monats 10 Filmminuten dann hinbekommen. Ja, also die Idee begann schon früh. Ich glaube, 2016 ging schon los mit der Idee und hat dann aber eben eine Weile gedauert. Auch hier wieder ein Film, der verschoben wurde. Der sollte ursprünglich im Sommer 2020 eigentlich veröffentlicht werden.
Und ach dann, schon, okay. Ja,
ich weiß nicht, ob er bis dahin dann letztendlich fertig geworden ist oder ob sich das von der Postproduktion dann nochmal verschoben hatte. Genau, aber einer von eben vielen Filmen.
Ich habe ja auch die große Studio Ghibli Box mit ganz vielen Filmen von ihm und auf einem von den Filmen war auch so ein Making-of mit bei, wie er nämlich arbeitet und das war super interessant, weil die nämlich in so einem super kleinen Büro irgendwie...
Das haben wir doch gesehen. Haben wir das nicht im Rahmen von einem seiner Filme auch geguckt? Weil ich erinnere mich, da sitzt er in so einem Vince-Büro alleine. Ja.
Und der, da sitzen noch die Mitarbeiter, sitzen um ihn rum und er ist so ein bisschen separat an seinem Schreibtisch und überall hängen halt irgendwelche Notizen und Skizzen und so hin und die arbeiten alle so auf kleinsten Raum irgendwie mit 1 Meter Abstand, mit tausenden Zeichnungen um ihn rum und irgendwelche Bücher und Vorlagen und so und das ist alles sehr, also es ist jetzt kein Riesenkonzern, wo die jetzt alle auf 17 Etagen verteilt sind, sondern es wirkt alles sehr familiär.
Ja.
Da hat er schon etliche Hits gelandet.
Ich bin ja ein bisschen neidisch darauf, dass du die Box hast, weil ich habe mir damals eben die Filme einzeln gekauft, dann kam irgendwann später diese Sammelbox raus und da ist eben diese Exklusiv-DVD mit eben dieser Doku mit dabei.
Ah, okay.
Ja. Ja. Also wenn du, veräußer die nicht einfach so, sondern gib Classic Dave Bescheid. Wenn du
ich habe mal ganz viele Filme habe ich schon veräußert aus meiner Sammlung. Das wird nicht vorkommen bei dem.
Ja, alles klar.
Ich werde mir dann eher noch vereinzelt die dazu kaufen, die halt nicht drin sind. Jetzt zum Beispiel den neuen und so.
Ja, stimmt.
Vollständigkeitshalber. Ja.
Gut, aber ich werde dich vielleicht mal anhauen, wenn ich mal wieder Bock auf diese Doku habe und die DVD ausgeliehen haben müsste.
Nee, leicht dir nicht.
Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid. Vielen Dank für die Information.
Das wäre ein geiler Move, oder? Ja, nachdem Dave uns jeden Monat 50 Filme leiht, zu sagen, nee, kriegst nichts.
Wenn er uns irgendwann den Hahn abdreht, dann wird es schwierig.
Dave, du hast da mal einen Fingerabdruck hinterlassen auf einer von Guess Scheiben. Das geht so nicht.
War kein Fingerabdruck, aber ja.
Okay.
Ja, ansonsten scheint der Film auch echt krass erfolgreich zu sein. Also der ist mit Abstand der erfolgreichste Studio Ghibli-Film bisher. Also während das Wandelnde Schloss auch am Eröffnungswochenende irgendwie 1,48 Billionen Yen eingefahren, Milliarden Yen eingefahren hatte, ich habe jetzt die Umrechnung nicht im Kopf, hatte er eben nochmal 500 Milliarden mehr Yen eingefahren.
Aber immer noch natürlich riesige Fanbase beim heimischen Markt in Japan. Also irgendwie so hat man ja immer so die weltweiten Kinoergebnisse, da sind ja irgendwie 80-85% direkt aus Japan und der Rest.
Ja, genau.
Und dann kommt erst der Rest der Welt.
Absolut. Ich glaube knapp 40 Millionen in den USA bisher, von insgesamt aktuell 138, was eigentlich auch schon mal für den US-Markt eine Hausnummer ist.
Was nicht schlecht
Anime-Film ist, ja. Ja, also 13 Millionen hat er alleine eben am Eröffnungswochenende in Japan schon mal eingefahren.
Enorm.
Oh. Also 95 hat er wohl gekostet, vor Marketing. Also 138, wie gesagt, bisher eingespielt. Wahrscheinlich hat er schon mal die Gesamtkosten auf jeden Fall drin und läuft ja noch ein bisschen im Kino. Jo, das war's erstmal mit irgendwelchen Fakten. Achso, das Ganze basiert auch auf einer Kurzgeschichte, einer japanischen Kurzgeschichte, die 1937 veröffentlicht wurde, das auch wohl im Moment der absolute Renner in Japan ist. Ja, die Verkaufszahlen das Buch, wo die Kurzgeschichte drinsteckt, in die Höhe schnellen. Ja, sonst nur noch Bewertungsangaben. Wollt ihr die wissen?
Na klar.
Yay!
Bei IMDb ist er im Moment bei einer 7,6 von 10, was auch echt ordentlich ist. Metascore von 91, was noch ordentlicher ist.
Wow.
Bei Letterboxd mit einer 4,0, was auch ordentlich ist.
Ich sag, du bist bei 8.
Ja, ich habe kurz zu 7,5 tendiert, weil ich dachte, dass der wahrscheinlich nicht ganz oben ist in der Rangfolge, aber sein letzter Film, Studio Ghibli und so. Deswegen sage ich auch 8.
Ich bin noch bei einer 8,5 gelandet.
8,5 sogar?
Ja. Die erwähnten Filme, die ich gesehen hatte, die sind alle bei mir bei einer 9 bis 10 sogar.
Okay.
Das ist für mich großes Kino.
Mhm.
Also wie gesagt, lohnt sich im Kino und auch sonst der Junge und der Reiher. Das Tierreiher, nicht der Abreiher, wie Guess zwischendurch vermutet hatte.
Naja, vor allem jetzt im Zuge der Oscars werden wir ihn wahrscheinlich sehen, weil wenn er dann diese Nominierung, die zu erwarten ist, einfährt.
Denke schon. Ich habe kurzzeitig, wir waren ja gestern im Kino.
Ja.
Und so gegen 17 Uhr. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, weil ich ja wusste, dass du den bringst. Ob ich um 20 Uhr, 20.30 Uhr, meinte ich auch zu dir, ob ich da noch in Stealthy Lux fahre und mir den angucke. Mhm. In weiser Vorbereitung. Aber das war mir dann zu viel, weil ich muss ja unseren Auftragsfilm für heute auch noch gucken. Und da habe ich gesagt, das wird... Wenn der nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir den wahrscheinlich gestern im Kino gesehen, wenn ich den schon geguckt hätte. Mhm. Aber so war mir das zu viel.
Ja, und hey, jetzt habt ihr ja die Chance, den doch auch wieder zusammen zu gucken.
Stimmt. Und Lee hat recht. Also werden wir wahrscheinlich im Zuge der Oscars auch machen. Obwohl, ja, einer unser Oscar-Besetzung hat ihn ja schon gesehen. Insofern bin ich ja da. Da habe ich ja nicht so einen Vollständigkeitsfilm, das ist fein. Also wenn einer von uns den kennt, ist ja schon mal gut.
Ja.
Gut.
Ja, das könnte mit meinem nächsten Film auch passieren. Mhm. Der ist zumindest mal auf der Oscar-Shortlist, aber in der Kategorie, die die wenigsten interessiert, nämlich Hair and Make-up.
Okay.
Finde ich aber ein bisschen überraschend, weil hätte mich auch nicht gewundert, wenn der unter Umständen noch in anderen technischen Kategorien nominiert geworden wäre. Oder jetzt gucken wir mal, ob das bei einer Nominierung landet. Ich habe mich unabhängig davon auch dafür interessiert, weil wir da thematisch schon mal was hatten vor gar nicht allzu langer Zeit. Und der Film heißt The Last Voyage of the Demeter. Die letzte Fahrt der Demeter. Ein Horrorfilm. Und Fantasy steht auch noch drauf. Regisseur André Øvredal, der ganze 9 Credits, Trollhunter hat er 2010 gemacht.
Den habe ich mal gesehen.
The Autopsy of Jane Doe kam 2016 und dann 2019 Scary Stories to Tell in the Dark von Del Toro.
Den habe ich in New York gesehen, ne?
Und da kommt jetzt ein
LA.
Und da kommt jetzt ein zweiter Teil. Den er dann auch macht. Ja. Geschrieben Bragi F. Schutt. Von dem stammt Season of the Witch, Escape Room um Samaritan und Zach Olkowitz. Von dem stammt Bullet Train. Basierend natürlich auf einer Vorlage von Bram Stoker. Beziehungsweise, das ist halt hier das Ding, warum mich das auch interessiert hat, das jetzt mal anzugucken, weil das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und wir haben das angeteased bekommen bei dem Kinski-Film, den wir neulich hatten.
Ja, ja, und ich glaube, im Buch von Bram Stoker sind 6 Seiten oder so.
Es ist wirklich nur ein Teil eines einzigen Kapitels. Ja. Also da auch nur ein Teil von. Und zwar geht es hier um das Logbuch des Captains aus dem vollständigen Roman Dracula. Und das ist eben, wie Gess schon gesagt hat, nur ein sehr kurzer Abschnitt, wo auch nicht allzu viel wohl dazu gesagt wird in dem Buch. Und das haben sie jetzt hier auf eine Stunde 58 gestretched. Und halt entsprechend frei interpretiert wahrscheinlich. Weil all das steht hier natürlich so nicht. Und deswegen ist die Handlung recht überschaubar zusammenzufassen, weil es geht um die Demeter, das ist das Schiff, was gechartert wurde, um eine private Fracht. Und zwar 24 Holzkisten, die sollten aus der Carpathia nach London transportiert werden. Auf dem Wasserweg natürlich. Und deswegen zeigt der Film eigentlich nur diese Überfahrt von den Kisten nach London und steigt aber schon auch mit dem Ergebnis ein. Also wir sehen zu Beginn das Schiff an der Küste von England. Da ist niemand mehr an Bord. Einer ist dann von Land an Bord gegangen, um zu gucken, ob da noch jemand lebt. Der kommt total verstört nur zurück. Und wir sehen dann halt den Polizisten, der da mit beauftragt wird, jetzt zu gucken, was mit diesem Schiff ist. Und die finden dann dieses Logbuch des Captains. Und mit dem Öffnen des Logbuchs springt dann die Erzählung zurück. Und wir sehen, wie das Schiff eben gestartet ist, wie die Besatzung zusammengekommen ist. Weil da haben sich so ein paar umentschieden in dem Moment, wo die das Logo, was auf den Holzkisten drauf ist, gesehen haben. Da ist nämlich so ein Drache abgebildet und dann haben die irgendwas Rumänisches gesagt und sind abgezogen. Haben mal Schiss bekommen. Ja, und einer, der ist studierter Arzt, er hat wohl in Oxford Medizin studiert, ist aber schwarz und hat deswegen nirgends einen Job bekommen. Ist dann auf Umwegen in Rumänien gelandet, möchte jetzt zurück nach London und hat deswegen halt ein großes Interesse, mit an Bord zu sein. Das ist die Figur von Corey Hawkins, der heißt Clemens.
Dr. Dre.
Ja. Ja, stimmt. Und hier spielt er einen Doktor.
Ha! Richtig.
Ja. Ja, und ich meine, der ist hier mit britischem Englisch unterwegs, habe ich, so habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Aber insofern ganz cool, weil also so hast du natürlich seine Motivation, da auch zurückzukommen, und so hast du halt auch gleichzeitig eine Rechtfertigung, dass der an Bord gebraucht wird, weil er halt dann sowas wie der Schiffsarzt ist. Mhm. Ja. Dann gibt's natürlich auch noch einen Captain, der wird von Liam Cunningham gespielt. Und dann gibt's eine Figur namens Wojciech, das ist so der nächste, der dem Captain unterstellt ist, und der wird von David Desmarkin gespielt. Und Alter, der Typ ist so wandelbar, ne? Also wir haben den ja wirklich schon in den unterschiedlichsten Rollen gesehen. Und der kann vom absoluten Lutscher bis zu einem einigermaßen bedrohlichen Typen halt echt alles. Ich find's krass.
Hieß ja einer Film von Herzog, nicht Wojciech, wo Kinski die Hauptrolle übernommen hat?
Ja, genau. Ja, haben wir ja noch. Ist ja ein Theaterstück, ja.
Haben wir
ja
noch einen Zusammenhang zu Kinski und Nosferatu.
Ja, stimmt.
Witzig. Mhm. Ja, ich habe jetzt kein Gesicht vor Augen bei dem.
Kannst du dich an Suicide Squad erinnern, der Typ mit den Punkten?
Ach, der Polka-Dot-Man. Ja, siehst du? Ich habe überlegt, ob das der ist.
Ja, Mann.
Jetzt, okay, krass. Dann war es tatsächlich der Richtige, an den ich gedacht habe. Ja. Abgefahren.
Und der hat schon in so vielen Filmen mitgespielt, wo man sich dann, ach klar, er ist das. Ja. Also der ist richtig wandelbar. Ja, und natürlich gibt es dann hier auch noch eine Frauenfigur, auch wenn dieser Film weit entfernt davon ist, den Bechdel-Test zu bestehen. Spielt Aisling Franciosi hier Anna. Das ist die Dame aus The Nightingale und Black Narcissus.
Die ist gut.
Ja. Und die ist halt hier in einer der Kisten drin. Und durch Unwetter kippt dann eine dieser Kisten und bricht auf, und dann finden sie sie. Mhm. Und natürlich kommt dann diese Besatzung nach und nach drauf, dass halt irgendwie was mit an Bord ist, weil sie war die Person, an der sich Dracula jede Nacht genährt hat, wenn du so willst. Jetzt fällt sie weg und dann muss er sich halt anderweitig behelfen. Und so macht er dann jede Nacht die Runde. Und da kommt eine Menge CGI zum Einsatz. Ich glaube, es ist wenig bis gar nichts mit Practical Effects gelöst. Die CGI geht aber über weite Strecken klar, wobei man sich halt schon auch mit dem Look, den die halt gewählt haben, den musste halt akzeptieren. Also die haben sich, was die Optik von Dracula angeht, sehr an Nosferatu orientiert.
Okay.
Und das Ganze aber natürlich dann sehr viel größer und mit Flügeln und so. Also deswegen ist schon eine Menge CGI. Und ich finde aber, über weite Strecken funktioniert das. Trotzdem hast du hier natürlich eine sehr vorhersehbare Handlung. Und die siehst du dann über 2 Stunden. Und ich meine, das, ich weiß nicht, tut dem Film, glaube ich, auch wieder keinen Gefallen, dass die mit dem Fakt einsteigen, dass keiner an Bord überlebt hat.
Ach so.
Also klar, kannst du dann, denkst du halt, ja, vielleicht sind dann welche von Bord gekommen und haben so überlebt.
Genau,
aber
verstecken sich doch vielleicht noch irgendwo.
Ja, ja, genau. Aber dann weißt du halt, okay, jetzt muss das Schiff von A nach B und im Endeffekt kommt keiner lebend an. Ja, guckst du halt, wie sie da hinkommen. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der Film wirklich Handlung hergibt für einen 2-Stunden-Film. Ich fand das auch nur entsprechend. Also, weil das ist jetzt die Sorte Horrorfilm, die natürlich drauf gemacht ist, dass du dich hier an ein oder anderen Stelle fürchtest oder erschreckst, weil es ja im Endeffekt nur darum geht, wie der halt jede Nacht dann so langsam die Besatzung auseinandernimmt. Und ob die was dagegen tun können, wobei auch da, das Ergebnis liegt halt vor. Und
Aber spielt natürlich ein bisschen mit dem klaustrophobischen Schauplatz, dass halt niemand auch weg kann. So,
ja,
so.
Genau. Und das an sich finde ich ganz cool, aber leider gibt es dann da halt, so wie es geschrieben ist, auch ein paar Figuren, die sich einfach maximal bescheuert verhalten.
Na, das hilft nicht.
Wahrscheinlich weniger kreischende Teenies, aber.
Ja, aber also ich habe hier schon die ein oder andere Situation gehabt, wo ich dachte, oh Leute, warum habt ihr nicht einfach das und das gemacht? Also hätte sich so angeboten, aber ja, nee, verteilt euch mal lieber. So.
Wie blutig kommt das Ganze dann rüber?
Ja, das nimmt zu über den Verlauf des Films. Also die machen schon auch so, dass sie über weite Strecken gar nichts zeigen, also auch nicht Dracula, sondern dass es halt alles nur so erahnt wird. Und klar, dann machen die eine Menge mit dem Sounddesign und mit der Stimmung, ist ja eh dann primär eh immer nachts, wenn hier Dinge passieren in die Richtung. Und das spielt der CGI wahrscheinlich in die Karten, weil der war jetzt nicht riesig teuer, was so einen CGI-beladenen Film angeht, weil der 45 Millionen gekostet. Aber ich würde sagen, so mit dem gesamten Look funktioniert das und mich hat es eben primär interessiert, weil es halt wirklich bei der Kinski-Version ist es ja eigentlich nur eine kurze Szene, wie das Schiff mehr oder weniger wie ein Geisterschiff dann da den Kanal hochschippert. Ja, und hier hast du das eben sehr ausgedehnt. Ja, also keine wirkliche Empfehlung der Film. Trotzdem ist es Rated R, aber das muss es natürlich auch sein, sonst wäre es wahrscheinlich erst recht witzlos, das Ganze. Aber eben 45 Millionen und zum Zeitpunkt, als ich das rausgeschrieben habe, hat er gerade mal knappe 22 eingespielt. Das ist auch nicht der große Wurf. Und deswegen finde ich es einigermaßen spannend, dass das diese Sorte Film ist, die seit Jahrzehnten in Development Hell rumgekrebselt haben, weil es halt ewiges Hin und Her war mit Finanzierung und jetzt der Regisseur und dann nochmal umschreiben und alles nochmal anders. Und deswegen hat es über 20 Jahre gedauert, hat eine Menge Regisseure durchgemacht in der Zeit. Irgendwann sollte Viggo Mortensen hier der Star sein. Mhm. Das war nur noch sogar 2 Jahre, bevor es dann schlussendlich realisiert wurde. Zum gewissen Zeitpunkt war mal Noomi Rapace und Ben Kingsley als Anna und der Captain besetzt. Das war 2010. Also es hat eine ganze Weile gedauert. Rapace war dann raus, weil sie an Prometheus gearbeitet hat. David Slade, hier der Regisseur von Hard Candy, sollte mal Regie führen. Robert Schwenke war auch mal geplant. Also ja. Und das alles, um 5 Seiten von so einem Roman zu verfilmen. Das ist schon echt abgefahren. Ja, der Regisseur hat es selber beschrieben als basically Alien on a Ship. Das trifft's natürlich irgendwo. Ja, und was das Aussehen angeht, habe ich schon gesagt, dass das an Graf Orlok orientiert ist. Was kann ich noch erzählen? Die Demeter ist die griechische Göttin der Ernte und des Ackerbaus.
Noch ein bisschen ihr Hintergrundwissen.
Sehr schön. Passt ja auch irgendwie zum aktuellen Bauernstreik.
Ja, und dann fand ich aber ein spannendes Thema hier in Trivia Facts. Das ist wohl von seitens SFX und VFX Querelen gab. Also da, die haben nicht gut zusammengearbeitet. Mhm. Und das hat vor allem halt in der Pre-Production dann große Probleme verursacht, weil es plötzlich sehr viel mehr digitale Shots gab, als sie ursprünglich geplant hatten. So, am Ende waren es nämlich circa 1000 und das sollten halt höchstens die Hälfte sein. Und das hat dann aber eben viel mit der fehlenden Absprache zwischen Maskendepartment und VFX zu tun. Deswegen, also die sind halt davon ausgegangen, dass viel mehr Practical Effects zum Einsatz kamen und dann aus welchem Grund auch immer ging das nicht. Und da gab es wohl eine beschissene Kommunikation und ich weiß nicht, wie viele Kompromisse die da machen mussten, aber ja, wie gesagt, das meiste, was du so an CGI hast, ist halt natürlich nachts. Und dann gibt es schon so ein paar Sachen, die echt nicht optimal sind, aber so in der Summe, glaube ich, kann man damit leben. Ja. Das ist The Last Voyage of the Demeter. Jetzt noch kurz Punkte. 6,1 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 52 und auf Letterboxd eine 2,7.
Hast du gut getan, weil gestern oder vorgestern hat Fepse mir eine Nachricht geschickt, dass er den bestellt hat und diese Woche der ankommt. Mhm. Und ob den irgendwer von uns gesehen hat und freut sich auf die Sichtung. Insofern
ja, also kannst
passt das ganz gut.
Kannst du auch bei Amazon, Apple oder YouTube leihen. Mhm. So, Guess muss anfangen.
Ich sag 6.
Wollte ich auch. Ich sag 5,5.
Ich bin sogar nur bei 5.
5, ne?
Ja.
Schade.
Tja.
Don't take this the wrong way, but you have bad ideas.
So, Guess, jetzt darfst du.
Und dann mache ich das doch. Und kicke meine Zehnerziehung der Sonderlose an und bringe einen Film für unseren Kumpel Leutnant Ferrante, den er März 2023 reingeworfen hat in den Lostopf, gar nicht mal allzu lange her. Und jetzt habe ich den mal gesichtet, nämlich auch relativ aktuell unterwegs wie eure beiden Projekte. 2022, Cha-Cha Real Smooth,
Ja, mega.
Slide to the left, slide to the right. Kennst du den Cha-Cha-Slide? Kannst du
ja,
den tanzen?
Ich kann den natürlich tanzen.
Du kannst ihn tanzen.
Aber viel imposanter ist wahrscheinlich, den Film zu gucken.
Imposanter ist es, den Film zu gucken. Mhm. Ich weiß nicht, ob das imposanter wäre, den Film zu gucken schon. Oder dich bei der Cha-Cha-Slide-Choreo zu beobachten.
Ja, du weißt es nicht, ich weiß es.
Du weißt es, okay. Okay. Lee, hast du mitgeguckt?
Ich wollte es machen, ich habe es nicht mehr hinbekommen.
Hast du nicht mehr hinbekommen? Nee. Mensch. Ich habe es angekündigt, nur fürs Protokoll, aber hat er nicht geschafft. Du kennst ihn aber.
Ich habe ihn gesehen, ja.
Wann hast du ihn gesehen?
2022.
Und deine Reaktion nachzuurteilen?
Ja, ich war für mich in der Top 10.
War in der Top 10 des ganzen Jahres? Mhm. Von allen Filmen, die du gesehen hast, oder jetzt nur aktuell der Top 10?
Im Jahr 2022.
Ah ja, okay, alles klar. Also von den besten Filmen, die da rauskommen.
Den fand ich echt cool.
Ja, war auch, glaube ich, so als Oscarsnap in manchen Kreisen gehandelt.
Für mich auch.
Bei manchen Kategorien oder als Hauptfilm sogar. Ja. Haben sich ein paar gewundert, dass er da nicht gelandet ist. Regisseur, Drehbuchautor und Hauptrolle, Cooper Rafe, ein junger Mann, Jahrgang 97, hat nicht allzu viel gemacht, hatte vorher einen Langfilm gedreht namens Shithouse. Und,
den ich immer noch sehen will übrigens.
Ja, ist auf jeden Fall, kann man mittlerweile sagen, dass das ein interessanter Typ ist und hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, mir Shithouse eventuell mal anzugucken. Und dieser besagte junge Mann spielt hier auch den Hauptcharakter namens Andrew. Andrew ist 22, hat seinen College-Abschluss abgeschlossen, aber ist dann im Anschluss etwas orientierungslos gewesen, was er denn jetzt weitermachen soll. Und sein Plan ist es, Geld anzusparen, um seinem Girlfriend nach Barcelona hinterherzureisen. Die ist dann nämlich schon mal vorgefahren und macht dort so ein Auslandssemester und er will dann dazustoßen. Um Geld zusammenzukratzen, arbeitet Andrew in einem Fastfood-Laden namens Meat Factory und steht dann an der Theke und verkauft irgendwelche Sandwiches. Und Andrew musste auch wieder zu seiner Mutter ziehen, aus finanziellen Gründen, nämlich damit er irgendwie auch da Geld zusammenspart und nicht jetzt dumm jetzt irgendwie Geld irgendwie für eine Wohnung ausgibt. Und wohnt bei der Mutter und ihrem Freund Greg praktisch in ihrem Haus und teilt sich das Zimmer mit seinem kleinen Bruder David. Und diesen besagten David wiederum begleitet er auf eine Bar Mitzwa von einer Schulkameradin. Und der kleine David wird dann begleitet praktisch von seinem Bruder. Und die Eltern dort sind sehr entzückt von Andrews Skills, die Party anzuheizen und die Kids und Eltern zum Tanzen zu animieren, sodass er dann auch weitere Engagement kriegt für weitere Bar Mitzwas, wo er dann irgendwie so ein bisschen den Anheizer und den Partyhengs machen soll und wird dafür bezahlt. Also eine weitere Einnahmequelle, weil er nimmt halt alles, was kommt. Und auf dieser Bar Mitzwa lernt er auch die knapp 10 Jahre ältere Domino kennen und ihre autistische Tochter Lola, die da zugegen ist. Lola sitzt mit Kopfhörern da und spielt mit ihrem Zauberwürfel und sie hat keine autistische Züge, sondern bei ihr ist auf jeden Fall diagnostiziert. Die ist schon sehr eigen und interagiert auch nicht mit anderen gerne wie die und wird deswegen auch natürlich auch gemobbt und gehänselt von den anderen Mitschülern. Domino engagiert kurz danach Andrew als Anführungszeichen Babysitter für Lola, damit sie nämlich auch mal was unternehmen kann. Sie hat nämlich auch mit psychischen Problemen zu tun und will sich da so ein bisschen ablenken und in der Zeit passt halt Andrew auf ihre Tochter Lola auf. Und Domino und Andrew vergucken sich so ein bisschen ineinander. Obwohl man an der Stelle sagen muss, dass Domino verlobt ist und ihr Verlobter halt in einer anderen Stadt ist, dienstlich und nur immer sehr sporadisch zu Hause ist. Und die beiden kommen sich näher, als der Verlobte mal wieder nicht in Town ist. Das ist erstmal die Rahmenstory, die eigentlich relativ unspektakulär klingt. Aber das, was den Film recht zauberhaft macht, ist die Machart und die Inszenierung und die Besetzung. Domino wird gespielt von Dakota Johnson. Die hat sich mittlerweile von ihrem 50 Shades of Grey Image hat die sich komplett gelöst, wie ich finde, weil die hat so mit Filmen wie Suspiria und Peanut Butter Falcon hat die mittlerweile wirklich eine gute Karriere gemacht und hat halt schauspielerisch sich auch breit aufgestellt. Die ist sehr gut in dem Film. Und die ist auch optisch nicht so mein Typ, aber hier ist sie irgendwie echt sehr attraktiv und sehr hübsch irgendwie so und der Charakter ist halt super interessant von ihr. Die Eltern, beziehungsweise die Mutter, die leibliche von Andrew und von David, wird gespielt von Leslie Mann. auch nicht gerade ein kleiner Name. Und der neue Ziehvater, beziehungsweise der Freund von der Mutter, wird gespielt von Brad Garrett. Den kennen wir natürlich aus Everybody Loves Raymond in erster Linie. Auch ein bekanntes Gesicht. Ansonsten haben wir noch Royal Castillo. Der spielt den Verlobten von Dakota Johnson. Den hat man schon in Hustle gesehen. Bei Wrath of Man war er am Start. Bei Army of the Dead ist er am Cast und so weiter. Und warum ich Chacha Rees-Mogg sehr mochte, ist, dass er sehr schön authentisch ist, viel Herz hat und umschifft halt einige kitschige Momente, die andere Filme vielleicht inszeniert hätten. Und wahnsinnig gut getragen wird das Ganze von der bodenständigen, sehr sympathischen Performance von Cooper Rafe in der Hauptrolle. Also der stemmt hier nicht nur Drehbuch und Regie, sondern spielt den wirklich sehr, sehr gut. Also diesen Charakter von diesem Andrew, dadurch, dass er halt nicht so richtig weiß, wohin will, ist halt komplett unter seinen Möglichkeiten. Er lebt halt unter seinen Möglichkeiten, weil du merkst, dass er total intelligent ist und dass er super empathisch ist und dass er voll was im Kopf hat und so. Und dass es dass eben nicht so ein Slacker ist wie in anderen Filmen, sondern du merkst, dass er eher unfreiwillig Slacker ist und dass er eigentlich arbeiten will, aber irgendwie kommt er nicht so richtig aus dem Puschen. Und diese Darstellung von ihm trägt halt über den kompletten Film. Toll ist auch die Chemie mit dem Bruder. Die ist auch sehr herzerwärmend und auch die Chemie zu Leslie Mann, zu seiner leiblichen Mutter, ist großartig. Also irgendwie so, das ist so ein Feel-Good-Movie. Die sind alle untereinander, haben die zwar so ihre Problemchen, aber irgendwie unterm Strich mögen die sich alle. Und das zeichnet halt Chacha Rees-Mogg aus. Das ist halt das Gegenteil ist von diesen zynischen Filmen, die ab und zu mal rauskommen, sondern hier hast du wirklich sich authentisch anfühlende Menschen und Charaktere. Insofern hat er mir sehr gut gefallen.
Und was unterscheidet ihn jetzt von vergleichbaren Filmen? Also du meintest schon, dass er auf das ein oder andere Ding verzichtet, wo sich andere halt wahrscheinlich draufgesetzt hätten.
Zum Beispiel, ja.
Sonst audiovisuell macht er nichts anders.
Audiovisuell wirkt er so ein bisschen wie so ein Indie-Film. Also er wirkt nicht groß, auch wenn einige bekannte Schauspieler mitmachen.
Aber ist es doch auch, oder?
Weiß ich gar nicht.
Ich dachte, das wäre ein Independent-Film.
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mir auch das Budget hier nicht aufgeschrieben. Könnte sein, dass es ein Independent-Film ist. Auf jeden Fall fühlt es sich so an. Was ihn natürlich dann noch ein bisschen bodenständiger macht als so eine Hollywood-Glanzproduktion. Und das mag ich an dem Film sowieso, dass er nicht nur diese Kitschigkeiten umschifft, sondern dass er sich halt so aus dem Leben gegriffen anfühlt und das punktet. Wie siehst du das, Dave?
Hey, voll. Mich hat er auch sehr, sehr positiv überrascht. Also der hatte einfach irgendwie auch immer zwischendurch so positive Messages oder hatte in mir einfach so eine positive Grundstimmung ausgelöst, und das halt nie mit einer Brechstange, sondern einfach aufgrund der, ich würde mal behaupten, Leichtigkeit, die da einfach rüberkommt, was vielleicht auch in der Machart dann lag. Also viel, wie du schon meintest, der nicht irgendwie auf irgendwelche Klischees aufsetzen, sondern eben einfach mal mit ganz anderen Ideen zum gleichen Thema ums Eck kommt. Das war das, was bei mir hängen geblieben ist. Soundtrack fand ich noch ziemlich cool.
Der Soundtrack ist auch super, ja. Und jede Reaktion von den Charakteren, die hier mitspielen, ist halt nachvollziehbar. Es wirkt authentisch. Es ist halt so, dass du nachvollziehen kannst, warum jetzt einer so reagiert, wie er reagiert von den Charakteren, die hier mitspielen. Und das macht er gut.
Ja.
Hab hier nicht viel Negatives von mir zu geben. Ist echt ein toller Film. Den Leutnant Ferranti in den Ring geworfen hat. Insofern bin ich ihm sehr dankbar. Geht eine Stunde 47 und das ist Chacha Rees-Mogg. Natürlich auch ein Song, der an einer bestimmten Stelle mit Choreo auf einen von diesen Bar Mitzvahs läuft. Deswegen der Titel. Abgeleitet vom Chacha Slide.
Nicht zu verwechseln mit dem Busta Rhymes Song.
Cha-cha-cha-cha-cha.
Ja, sehr gut.
Flipmode Squad.
Stimmt.
Nee, nicht zu verwechseln mit dem.
Ja, top. Ich freue mich, dass du den hier bringst.
Ja. Das
war für mich eins der Highlights so in 2022.
War echt ein guter Kickoff, der 10-Lose. Also so kann es gerne weitergehen. Insofern,
cool.
Danke, Leutnant Ferrante. Schönen Gruß dahin. Und dann würde ich jetzt Punkte nennen. IMDb 7,3. Metascore 69. Und Letterboxd 3,8.
Boah.
Das klingt alles sehr niedrig gemessen an dem, was du erzählt hast.
Ich darf als Erster?
Nee, ich muss. Du musst. An. Nee, du hast recht. Du fängst an. Sorry.
8,5.
Hm.
8,5, sagt er.
Ja. Ich finde, das klingt sogar noch besser. Ich sag 9.
Dave liegt richtig mit 8,5.
Mhm. Okay.
Du hast meinen Namen genannt, dann mach ich mal gleich weiter.
Mach das mal.
Irgendwann, ich hatte es, glaube ich, hier auch mal irgendwann im Podcast erwähnt. Ich kam ja per U-Bahn zu Lee nach Hause für die Podcastaufnahme gefahren und da sprang mir irgendwie eine Schlagzeile ins Gesicht auf einem der Bildschirme, die da in der U-Bahn hing. Mit The Frost ist jetzt der erste KI-Film raus. Und diesen Kurzfilm habe ich mir jetzt nochmal gegeben, um ihn hier einfach mal zu bringen. Ja.
The Frost heißt der?
Einfach nur The Frost, ja.
Okay, und das ist ein KI-Film, okay.
The Frost aus dem Jahr 2023 mit 13 Minuten Länge. Tatsächlich ein Kurzfilm, ja, und nicht irgendwie ein verkappter Langfilm mit eventuell 60 Minuten. 13 Minuten Länge und stammt von Waymark Creative Labs, die mit Sicherheit niemand kennt oder vorher kannte. Und ja, ich steige mal einfach in die Handlung ein. Es geht darum, die Menschheit ist irgendwie ja kurz vorm Untergang. Klima hat sich so krass gewandelt, dass die Welt nahezu vollständig eingefroren ist. Überall Schneestürme existieren. Und man sieht halt so eine Gruppe Menschen dann irgendwo in der Antarktis umherwandern. Und plötzlich ein Signal auf dem Empfänger aufscheint, ja, und den Ort des Auslösens dann anzeigt, wo die vermeintliche letzte Hoffnung der Menschheit wohl sein soll. Ja, irgendwo auf dem Gebirgsgipfel gibt es nämlich eben eine Station, wo irgendwas gemessen wurde und dort vermeintlich die Menschheit überleben kann. Und man dann kurz danach eben auch weitere Menschen, ja, Gruppen sieht, die dann eben auch dieses gleiche Signal empfangen und sich alle da auf den Weg dahin machen. Teilweise, ja, unter so widrigen Bedingungen, dass beim Bergsteigen dann auch mal ein Seil gekappt wird und jemand in die Tiefe stürzt und dabei stirbt. Und kurz darauf dann auch ein Rückblick erscheint, ja, was war denn überhaupt Ausgangssituation, man eine UN-Vollversammlung sieht, wo natürlich alle möglichen Länder vertreten sind, total happy darüber sind, dass die KI die Wetterergebnisse einer anderen KI nämlich erfolgreich überprüft hat und man müsse ja nur was initiieren, damit das Wetter sich nicht weiter verschlimmert, sondern eben ja, die Menschheit überleben kann. Dann in letzter Minute ein Wissenschaftler eintrifft, der nämlich von einem unbekannten Absender eine E-Mail bekommt mit einem Link zu einem Video, wo dann irgendwie eine Blume aus dem Eis aufbricht und der sagt, nein, nein, halt, stopp, die KI lügt, wir dürfen der KI nicht vertrauen und niemand ihm aber glaubt und stattdessen dieser eine Knopf gedrückt wird und somit der Untergang der Menschheit nahezu besiegelt ist. Das ist so der Rückblick und ja, somit eigentlich auch weitestgehend die Handlung dieses Kurzfilms.
An welcher Stelle sind wir jetzt von dem Film?
Wir sind so im zweiten Drittel bei diesem Rückblick.
Zweites Drittel, okay.
Ja, wobei, so viel kann ich vielleicht vorwegnehmen, am Ende tauchte dann noch ein To Be Continued auf.
Ach so.
Ja, ich will jetzt hier nicht komplett alles vom Kurzfilm erzählen. Vielleicht möchte ihn ja doch noch jemand auch gucken. Ja,
jetzt aber warte mal, das ist ein komplett KI-generierter Kurzfilm.
Dachte ich. Und über, das war auch so die Schlagzeile, so wie sie ja. Ne, von dem. Von
ne, ich meine nur inhaltlich fände ich es halt hart bedenklich, wenn eine KI ja. mit einer Voll. Story aufkommt, wo es ja. um das Ausrotten der Menschheit geht.
Und das ist jetzt, also mich hat einfach das Thema natürlich interessiert, weil mich auch, ja, auch im beruflichen KI-basierte Ansätze umtreiben, ja, die Menschheit sowieso ja gerade sehr bewegt ist mit Schlagworten wie Chat-GPT und dergleichen. KI-basierten Chatbots und so weiter. Und ich mir aus dieser Prämisse halt, ja, ich überhaupt auf den Film gekommen bin und eingestiegen bin. Und erst aufgrund der Recherche dann so vielleicht nur auch nur ansatzweise rausbekommen habe, was hier der KI-basierte Ansatz quasi ist.
Okay.
Also er ist höchstwahrscheinlich nicht inhaltlich, weil am Ende taucht dann mit Josh Rubin, den kannte ich vorher so gar nicht, hat bei IMDb auch nur ein paar unwesentliche Credits, als derjenige auf der Regie, Drehbuch und für die Produktion verantwortlich zeichnet.
Okay.
Dann gab es auch jemanden, der für den Schnitt verantwortlich war, Robert McFalls, der hat eine Menge Assistant Editor Credits bei IMDb, ist auch kein Unbekannter, weil er für Outbreak, also hier der Film mit Dustin Hoffman, da war eben Assistant Editor, Alf der Film, Darkman 3 und X-Factor die Serie, ja, also absolute seriöse Produktion.
Geil, Alf der Film.
genau, und auch dann diverse Leute als Schauspieler gelistet wurden und letztendlich wurden hier halt für die Produktion zwei KI-basierte Tools verwendet. Das eine ist DALL-E, das ist ein bisschen bekannter, weil das auch vor allem von vielen kritisch gesehen wird, weil das eigentlich so das Tool ist, womit auch Bilder mit künstlicher Intelligenz manipuliert werden. Mhm. Also da, wenn es heutzutage um Fake-Bilder geht und die Warnung davor, dann ist es ist eben diese Software die Hauptursache quasi dafür. Mhm. Oder im positiven Sinne die Software, die am meisten verwendet wird, um eben Bildinformationen zu manipulieren. Mhm. Und zwar ist die, so wie ich es verstanden habe, also zum einen steckt da eben auch OpenAI dahinter, die ja hinter ChatGPT stecken. DALL-E, wie der Name vielleicht irgendwie vermuten lässt, leitet sich dann eben auch ab aus dem beliebten Disney-Film WALL-E und das D am Anfang steht halt für Salvador Dalis Nachname und soll letztendlich halt Textinformationen, eine Beschreibung aufgrund der verfügbaren bildvisuellen Informationen dann eben in Visualisierung umwandeln. Und ergänzend kam dann noch also DALL-E ist so 2021 an den Start gegangen als erster Release und letztes Jahr, nee, 2022 gab es dann mit Midjourney eine ähnliche Software, aber also nicht von OpenAI, die letztendlich Kunst visuell erzeugen soll. Mhm. Und das sind so die beiden KI-basierten Ansätze. Also will sagen, so von dem, wie ich es rein interpretiere und den wenigen Informationen, die das Studio auch auf seiner Website eben angibt, ist eben viel menschlich, was Handlungen, was auch die Basis für die Charaktere betrifft, die wurden, also es waren letztendlich auch viele von dem Team der Macher, die haben dann eben auch als Schauspieler agiert, also sprich wurde wahrscheinlich eingescannt, um eben eine Basis zu haben für die Charaktere im Film. Also so wie es für mich jetzt im Nachhinein rüberkam, ist vor allem eben das Visuelle, das, was die KI dann zugesteuert hat. Und das ist ganz cool gemacht. Also das hat, der Film hat eine ganz coole, interessante Optik. Es wirkt halt weitestgehend computeranimiert mit Zügen bei den Charakteren schon auch, also mit realistischen Zügen. Also die,
so Polar Express-mäßig, oder?
Nee, das ist wäre noch mehr Richtung Animation, wie du es sagst. Mhm. Also, ich überlege gerade, mit was ich das am ehesten vergleichen könnte. Also, wie gesagt, die Charaktere waren dann schon so der Versuch, die möglichst realistisch rüberzubringen.
Aber das ist nicht so Rotoskopieverfahren wie bei Scanner Darkly
gar nicht. Also gar nicht vergleichbar.
Okay.
Ja. Und eher halt die Umgebung da in der Antarktis. Mhm. Da merkt man dann halt schon auch mehr die Computeranimation. Ist natürlich sehr trist gehalten, ja, viel Grau, viel Blaustufen, ein paar Grünstufen, mehr Farben sieht man da eben auch nicht. Mhm. Also die Optik ist schon ganz cool. Inhaltlich ist natürlich eine ziemliche Gurke. Wo ich aber beim ersten, also vor der Recherche dachte, okay, der Inhalt kommt halt auch von der KI. Mhm. Ja, alles oder das meiste ist eigentlich inhaltlich irgendwie von der KI, inhaltlich und produktionstechnisch dann irgendwie gemacht worden. So kam es bei mir halt auch rüber aufgrund der Schlagzeilen auch in, ja, ich war dann auch im Zuge der Recherche, mir Website angeguckt. Die haben natürlich da auch, das war der titelgebend für dann irgendwelche Artikel. War letztendlich gar nicht so. Hm. Und das ist ein bisschen schade, weil das wird dem Film dann vielleicht auch nicht ganz so gerecht. Ja? Also wenn man vorher weiß, dass da natürlich dann auch ein Team an Menschen inhaltlich dahinter gesteckt hat. Ich hätte mir den Film lieber so angeguckt, anstatt mit dem Ansatz, okay, das ist der erste KI-Film überhaupt. Der hätte dann einen ganz anderen Geschmack hinterlassen für mich.
Okay, aber du klingst jetzt ohnehin nicht wirklich begeistert.
Ja, ja, also es waren einfach, ja, ich hätte der KI verziehen, dass da ein paar Logikfehler, ja, es ist ein Kurzfilm, 13 Minuten, wie gesagt, also so viel komisch laufen kann er nicht, aber da waren einfach ein paar Sachen, ja, das da wird dann Seil gekappt und derjenige, der das Seil hält, das ist immer noch unter Spannung nach der Kappung, ja, es hat dann irgendwie, da gab es halt viel von solchen kleinen Details, die mir das Ganze dann eben auch nochmal madig gemacht haben, schon während des Guckens. Ja, mit einer KI hätte ich es verziehen, aber nicht eben so den Menschen dahinter, richtig.
Ja. Okay, ja, aber klingt ja so, als wäre es zumindest gut, dass es schnell vorbei ist.
Absolut. Und
das ist der positive Aspekt.
Wurde auch im Sommer 2023 veröffentlicht, das Ding. Ich habe nirgendwo, nicht mal auf deren Website, irgendwas gefunden, dass da jetzt nach dem To Be Continued das nächste Ding jetzt in Bälde folgen soll. Ganz ehrlich, ich hoffe, es bleibt bei dem Ding.
Und aber ist es denn, also kann man das jetzt als Abschluss nee, ansehen nicht. Oder ist es jetzt komplett offen?
Nee, man wird da dann relativ.
Wird echt hängen gelassen, ne? Ja. Okay.
Es gibt eine Tendenz, die man dann natürlich gut reininterpretieren kann, aber ja, also inhaltlich jetzt auch überhaupt nicht weltbewegend. Ja. Allein das mit dem Rückblick, den man sich alleine schon auch irgendwie aufgrund der Ausgangssituation herleiten kann. Ja, inhaltlich auch nicht gerade eine große Leistung, die da geschaffen wurde.
Oha, klingt ja bombig.
Mhm. Jo, also wie du schon meintest, gut, dass man da schon nach 13 Minuten durch ist.
Eine Minute davor.
Nee, ich hab nur so zu dir geguckt. Wusste ja niemand, wohin ich gucke.
Hat er recht.
Mein Scherz. Nee, ich habe nicht mal einen IMDb-Eintrag gefunden. Letterboxd gibt's einen, aber dann natürlich viel zu wenig, die den irgendwie geguckt haben, um da eine Durchschnittswertung zu ermitteln. Es gibt zwei Reviews, ja. Also Clark Farmer schreibt: A film that uses DALL-E 2 to create its images, complete garbage. Immerhin hat diese Review zwei Likes.
Wie und viele Sterne sind das denn, wenn er sagt complete garbage?
Ja, wahrscheinlich eine Null, würde ich mal sagen.
Eine Null geht nicht, aber es muss ein halber sein dann.
Na, ach, man kann gar keinen Stern.
Nee, man kann man nicht geben.
Sehr, sehr schwach. Gut. Daneben
leider,
hat,
sonst hätte Alone Yet Not Alone auf jeden Fall, ich musste ihm einen halben Stern geben. Hat er nicht verdient.
Ansonsten hat PJ geschrieben, lame, boo, corny und hat immerhin noch zwei Sterne vergeben. Wahrscheinlich hat er sich eher verklickt. Das war's mit irgendwelchen Bewertungen, die ich zu diesem Kurzfilm gefunden habe.
Es gibt Neuigkeiten in Sachen Letterboxd übrigens.
Ja, erzähl mal.
In diesem Jahr kommen Serien dazu.
Hammer.
Also man wird im Laufe des Jahres auch Serien locken können. Sämtlicher Art. Nicht nur abgeschlossen.
Geil, Alter.
Finde ich alle geil, aber ich find's gut.
Ja, ich find's auch top.
Warum auch nicht? Hat man da auch nochmal einen Überblick und Statistiken und muss nicht eine zweite App aufmachen. Ja. Aber viele sagen natürlich, es ist ein Filmportal, was soll das? Und finden das nicht so geil.
Mhm.
Naja. Okay.
Ja. So viel zu The Frost, dem ersten KI-unterstützten Kurzfilm.
Wird gereiert in dem Film?
Nein.
Auch nicht? Okay.
Ich glaube, da würde die Kotze auch eher einfrieren, bevor sie den Boden berührt.
Macht ja nichts. Wurde ja erstmal gekotzt.
Ja. Wie pinkelt ein Eskimo?
Gekotzt wird später.
Na?
Ja, das war jetzt ein Filmzitat.
Ja, ist schon klar.
Aus welchem Film nochmal, überlege ich gerade.
Otto.
Ach ja, aus Otto, ja.
Grüße stimmt. Nach Wien. An der Stelle.
Oh Mann.
Wir haben ja gerade nochmal das Kissen bewundert.
Jetzt springt er weiter.
Ja, aber wirklich.
Ja, das ist gute Kissen.
Ja, das sind bessere Themen als dieser Kurzfilm. Alles bessere Themen.
Das klingt nicht gut.
Wie soll man denn sowas raten?
Ja, das ist echt schwierig.
Wer redet denn?
Na, ich muss anfangen, natürlich. Ich sag 3.
Oh. Hier kann ich mich absetzen jetzt. Jetzt habe ich die Chance. Jetzt habe ich die Chance. Weil mir schweben andere Zahlen vor. 1,5.
Okay, damit liegst du näher. Es hat für 2 Punkte gereicht.
Für 2 hat es noch gereicht.
Ein Punkt für den KI-Ansatz, der andere Punkt für die Optik.
Na, immerhin. Zwei Punkte hat er noch rausgeleiert hier, der Dave. Mhm. Hast du auch so ein Highlight wie er? Oder kommt was Erfreulicheres?
Ist auf jeden Fall schon mal ein paar Minuten länger.
Ist nicht so schwer zu toppen.
Geht 91 Minuten und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil der dann doch jetzt bei vielen Preisverleihungen im Vorfeld zum Einsatz gekommen ist. Der war bei den British Independent Film Awards 13-fach nominiert, hat 3 gewonnen. Dann war er aber halt in Cannes auch 3-fach nominiert. Und da hat er den Uncertain Regard gewonnen. Darüber habe ich das mitbekommen, weil dann war er auch beim Europäischen Filmpreis gleich 3-mal nominiert, hat 1-mal gewonnen. Und dann hat er wirklich sämtliche Festivals mitgenommen. Hamburg, Zürich, Melbourne, Stockholm und so weiter. Und läuft hier im Kino und heißt How to Have Sex. Mhm. Ein Film von Film 4. Das ist ja hier die Filmdependance von Channel 4 aus UK. Und die machen ja schon auch gerne mal ein bisschen spannendere Sachen. Oder halt auch so ungewöhnliche Stoffe. Und das ist ein Langfilmdebüt einer Regisseurin, die sonst primär Kamerafrau ist. Sie hat 45 Credits als Kamerafrau, hat eine Menge Kurzfilme und Musikvideos vor allem gemacht. Hat als Regisseurin 4 Credits, 3 davon Kurzfilme und das ist jetzt hier ihr Langfilmdebüt. Und war damit eben dann gleich bei sämtlichen Festivals nominiert. Also so gesehen ein guter Start. Habt ihr von dem Film mitbekommen?
Ja, also schon mal was von gehört, aber ansonsten keine Infos, worum es geht und wer damit spielt.
Okay. Ja, es geht um 3 Teenager-Mädchen, die eben aus England kommen. Und die sind jetzt, die haben gerade ihre letzten Prüfungen an der Schule durch und gehen jetzt auf Reise. Also das ist halt wirklich so das, was man irgendwie, ich kannte das früher mit hier, was war das, irgendein Ort in Südfrankreich, wo alle hingepilgert sind. So Malle ist ja auch irgendwie ein beliebtes Ziel oder wie jetzt in deren Fall hier, da fahren alle nach Griechenland. Mhm. Witzigerweise wollte die Regisseurin das ursprünglich auf Mallorca drehen. Da gab es dann aber tatsächlich zu viel Mafia-Präsenz, weswegen sie dann davon abgesehen hat. Und so sind sie auf Malia gelandet, auf Kreta ist das. Und du siehst das dann auch in den Credits, also die hatten definitiv eine griechische Service-Produktion, weil da sämtliche Posten mit griechischen Namen belegt sind. Und die scheinen da eine ganz gute Zusammenarbeit hinbekommen zu haben, weil dadurch, dass sie das auf Kreta gemacht haben, konnten die eine Woche zusätzlich drehen und konnten dann halt auch viele Komparsen, die eh vor Ort waren, gleich mitnehmen. Weil du hast natürlich hier auch viele Partyszenen und da sind dann eben sehr viele englische Touristen im Einsatz und wenn die eh schon vor Ort waren, hat das Ding, glaube ich, ganz gut in die Karten gespielt. Ja, jetzt sind diese 3 Teenager-Mädchen eben wirklich mit der Absicht, wir werden hier über die Dauer unseres kurzen Urlaubs werden wir Vollgas geben, also saufen, feiern und idealerweise auch möglichst viele Typen abschleppen.
Das erinnert mich stark an den Inbetweeners.
Mhm. Ja, aber da verrutschte das doch dann ziemlich, ne?
Was meinst du mit verrutscht?
Ne, die Handlung. War das dann nicht so, dass das dann, ging das nicht in so eine Horrorrichtung?
Nee, das ging in eine absolut geschmacklose Richtung.
Dann meine ich einen anderen Film.
Also Inbetweeners basiert auf einer Fernsehserie, die es auch in Amerika, in England gab. Und die sind, glaube ich, nach Ibiza oder so sind die dann gefahren, um da irgendwie die Sau rauszulassen. Da ging es auch nur um Saufen und Frauen klar machen.
Achso, ja, aber die umgekehrte Seite.
Ja, jetzt haben wir hier ja, die weibliche POV. Mhm. Ja, und die 3 sind eben beste Freundinnen. Und die eine von denen, die hier im Fokus der Geschichte steht, Tara, genannt Taz, die hatte noch keinen Sex. Mhm. Und sagt sich, jetzt ist der Zeitpunkt natürlich gekommen, jetzt kann ich hier im Urlaub Vollgas geben, jetzt ist es endlich soweit. Und dann quatschen die natürlich auch so untereinander, machen dann so Spielchen von wegen, ja, die meisten Typen abschleppt, gewinnt dann das und das und so und machen so ein bisschen Wettbewerb draus. Und das dauert auch nicht lange, haben sie dann in dem Komplex, wo sie da unterkommen, Nachbarn sehen auf ihrem Balkon, der Typ gegenüber ist da mit irgendwie zwei Jungs und noch einer Freundin bei denen in der Wohnung und überall ist halt das Gleiche, ne? So alle Zimmer sind irgendwie belegt und überall wird gesoffen. Zum Rauchen sind sie meistens dann auf den Balkonen und dann wird da geschnackt und zusammengesessen und sich connected und dann wird entschieden, wo man abends zusammen hingeht. Und dann stehen da halt diverse Clubs auf der Agenda und natürlich hat dann auch gleich jede der Mädels hat dann da so ihre favorisierte Person. Neben Tara gibt es nämlich noch Sky und M. Und M ist sowieso nur an Frauen interessiert. Die hat dann aber auch relativ schnell eben in der gegenüberliegenden Wohnung eine Lady gefunden, die das sehr ähnlich sieht. Und die beiden Mädels, also die anderen, Tara und Sky, die haben dann das auf die Typen aus dieser gegenüberliegenden Wohnung abgesehen. Und dann ist bei Tara erst nicht so richtig klar, welchen der beiden sie besser findet. Und der eine, der sich ihr gegenüber eigentlich sehr viel cooler verhält, ist aber der, den sie uninteressanter findet. Und so landet sie dann bei einem, der das dann natürlich, auch wenn es dann zu dieser Situation kommt, entsprechend ausnutzt. Und darum geht es in diesem Film. Es ist im Grunde ein Film über Consent. Und was das manchmal je nach Perspektive für einen Graubereich sein kann. Mhm.
Hattest du letztens erst?
Ich?
Letzte Woche. Ja, als Thema mit.
Ach so.
Nein, Entschuldigung.
Was? Ich hatte Sex gerade,
ey, von der Party weiß ich gar nichts, ey, Alter. Okay.
Stößt zu viel gesoffen. Nein, ich meine, als Thema im Film.
Ja, das ist ja auch immer wieder mal Thema. Also
welchen Film meinst du denn?
Na, hier mit der älteren Frau. Oh, wie hieß der denn nochmal, Alter?
Jennifer Lawrence. Ältere Frau.
Harold
No Hard Feelings, Mann.
Nein, Mann. Den du letzte Woche gebracht hattest erst.
Ja, guess, worüber habe ich letzte Woche gesprochen?
Das ist eine gute Frage. Wir haben mehrere Podcasts aufgenommen, insofern.
Ich googelte schnell.
Ältere Frau. Ja. Ich weiß nicht, welchen Film du meinst.
Na, die dann auch im Knast war. Sie kommt aus dem Knast zurück.
Warum denn auch im Knast? Was? Hier ist keiner im Knast.
Die im Knast war, sie kommt, wird dann rausgelassen. Er ist dann mittlerweile erwachsen. Die Frau, die auch.
Ach so, ja, klar. May December.
May December war das. Ja, okay. Danke.
Mhm. Ja, also gut, jetzt ist es hier nicht mit so einem großen Altersunterschied verbunden, sondern es sind ja gleichaltrige Typen, aber es ist halt, also zum einen werden hier eine Menge Klischees bedient von Engländern im Ausland, im Urlaub, ne? Also das ist halt wirklich Vollgas. Und dann hast du natürlich so Situationen, wie das halt in solchen Partyorten dann ist, was so alle feiern, halbnackt und auf der Bühne findet parallel noch irgendein Saufspiel statt, wo es dann auch immer in eine recht sexuelle Richtung geht, natürlich sofort. Und in diesem Umfeld haben wir dann eben diese Situation und da geht es dann darum, inwiefern, also wie zum einen, wie geht sie damit um, aber halt auch, inwiefern begünstigt das so eine Situation und ja, wie gehen alle Beteiligten damit um? Und das finde ich halt schon auch irgendwie witzig, weil es bei meinem Gucken echt aufgefallen. Bei Kids wurde das auch thematisiert. Da war es aber eine Szene und das Drumherum, weil du den Typen dann im Verlauf des Films ja schon auch besser kennengelernt hast, beziehungsweise die Szene ist ja recht gegen Ende, aber wird anders thematisiert. Ja, und da ist es halt nur ein kleiner Strang in einem ansonsten ja einem Film, der noch sehr viel mehr erzählt und hier ist das aber der ganze Film oder der Aufbau dahin und das ist aber dann, finde ich, noch nicht mal eine Auseinandersetzung, die wahnsinnig tief geht. So, das ist wirklich ein kurzer Ausschnitt. Der Film ist auch nur der Urlaub. Mhm. Na, also die kommen an zu Beginn des Films und gehen gegen Ende des Films. Und ansonsten gibt es da keine tiefere Auseinandersetzung mit. Und klar gibt es so ein paar Dinge, die sich zwischen den Zeilen abspielen. Aber ich fand das dann alles doch wahnsinnig unaufregend und mit viel Leerlauf bespickt, weil du dann halt wirklich Szenen hast, wo die beiden irgendwie oft bei sich da auf dem Balkon sitzen und sich eine Minute lang anschweigen und rauchen. Und von solchen Momenten gibt es aber recht viele und die erzählen mir nicht zwingend was über die Dauer, die sie gehen. Und das erzeugt bei mir dann eher Leerlauf. Nicht, dass ich jetzt da durchgepeitscht werden möchte, aber ich finde so dieser suggerierte Tiefgang, wo dann irgendwie einfach nur lange geschwiegen wird, das ist, naja.
Der Film ist echt auf der World is Hell Liste, Hopeless Cinema. dass der drauf.
Ja, und der ist auch wirklich in der Kritik, kommt der richtig, richtig gut an.
Mhm. Ist das so düsterer Stoff? Auf
nee, ist es halt, es ist wirklich nicht so düster, weil es wird über weite Strecken einfach gefeiert. Wir sind schon sehr bei Tara und ihrem Versuch, diese Situation bestmöglichst wahrzunehmen. Mhm. Aber also ist für mich schon auch ziemlich überhyped, das Ding, weil ich erkenne nicht diesen genialen Film da drin. Mhm. Es ist diese beiden Jungs, die jetzt hier noch im Fokus stehen. Ich habe übrigens die ganzen anderen Schauspieler noch nicht, ich habe noch gar keinen Schauspieler erwähnt. Mhm. Tara, weil die war eben auch nominiert hier beim Europäischen Filmpreis. Die wird von Mia McKenna-Bruce gespielt. Hat 35 Credits, also schon eine Menge gemacht. Kindling war, glaube ich, was man gesehen haben könnte. Vampire Academy war so eine Serie und Get Even. Also, die ist schon ganz gut im Business, weil die ist echt noch nicht alt und 35 Credits ist eine Menge. Sky wird von Lara Peake gespielt, die hat 17 Credits, aber alles relativ unbekannte Sachen. Und M wird von Anwar Lewis gespielt und das ist hier ihr einziger Credit und ihr Debüt. Das ist aber auch die kleinste Rolle in diesem Freundin-Trupp. Von den dreien. Weil im Fokus stehen dann ja wirklich eher noch diese beiden Typen. Badger und Paddy. Und Badger wird von Sean Thomas gespielt. Den hatten wir neulich erst, weil das einer der Jungs war bei Miss Peregrine. Und Paddy wird von Samuel Bottomley gespielt. Den hattest du auch erst gerade in Tyrannosaur. Und das war einer der Jungs bei Get Duked, wo die hier zu viert über die Highlands ziehen. Ja. Und insofern relativ klassisch, so von der Aufmachung her, was so britisches Independent-Kino angeht, was ich ja eigentlich sehr gerne mag. Hier finde ich das alles relativ aufgeblasen, dafür, dass ich es relativ unspektakulär finde. Man kann den schon gut gucken, der geht 91 Minuten, aber ein Riesen-Highlight war das für mich nicht.
I see.
Der ist okay. Mhm. Das ist mein Urteil.
Ich bin okay, du bist okay.
Ja. So, hat wie so ein Festivalfilm sonst auch nicht die Welt gekostet und bisher auch noch nicht die Welt eingespielt. Also bleibt aktuell noch unter 1 Million im Einspiel. Aber nachdem das ja jetzt bei diversen Preisverleihungen geklappt hat, werden die schon noch irgendeine Auswertung finden. Ist aber halt wirklich ein relativ typischer Festivalfilm. Mhm. How to have sex. Hm. Jetzt habe ich noch Punkte. Mhm. Die sehen folgendermaßen aus. Auf IMDb eine 6,8. Metascore ist aber bei 80. Und auf Letterboxd 3,6. So. Guest darf anfangen.
5,5.
Ich bin bei einer 6.
Ich bin bei 6,5. Mhm. Mensch, heute ist ja mal ein bisschen Bewegung hier im Punkteraten. Mhm. Für unsere Verhältnisse.
Läuft nicht. Scheiß Punkteraten.
Ne. Ja, How to Have Sex, also echt kein Highlight.
Ja, klang irgendwie immer wieder danach.
Vor allem ist irgendwie auch, ich finde den Titel fast ein bisschen verwirrend, weil das... Also es beschreibt auch nicht, was hier geht. Muss es ja auch nicht, aber das ist jetzt auch zu keinem Zeitpunkt so, als würde sie sich mit ihren Freundinnen drüber unterhalten, wie man das eigentlich machen müsste oder so. Oder was stattgefunden hat und was davon nicht dazu gehört oder weißt du so. Hm. Das wird alles überhaupt nicht thematisiert. Hm. Deswegen irgendwie auch noch ein bisschen verwirrender Titel. Ja, aber die Kritik feiert's. Mhm. So, jetzt Guess wieder.
Klingt nicht so prall. So, jetzt, bevor wir den Eindruck erwecken, dass wir vielleicht so ein Gen-Z-Podcast sind mit den Projekten, die wir heute bringen, weil da ist ja alles irgendwie, alles hochaktuell.
Jetzt ein Western.
Muss ich mal einen Klassiker bringen. Wir gehen mal ins Jahr 1962, da ist der Film nämlich her, ist in strahlendem Schwarz-Weiß gedreht worden. Und es geht nicht ins Western-Genre, es geht ins Kriegsfilm-Genre. Mhm. Und habe mir da mal einen Film angeguckt, der nicht aus der ersten Reihe kommt, sondern also jetzt kein Klassiker, den jeder kennt, sondern ein Film, der gerade mal von nicht mal 3000 Leuten bei Letterboxd gelockt ist und der eher unbekannter Natur ist. Und der hört auf den Titel Hell is for Heroes. Besonders, Du?
Mhm. Ich habe ihn nicht gesehen.
Bei dir klingelt's.
Ja.
Besonders gut gefällt mir der deutsche Titel und die Untertitel. Die ins Gras beißen, heißt ja auf Deutsch. Bindestrich. Sie hatten keine Wahl. Stürmen, siegen oder krepieren.
Geil.
Das macht schon was her, oder?
Stürmen, siegen oder krepieren. Okay.
Ja. Die ins Gras beißen ist auch ziemlich geil. Einfach Helles for Heroes in die ins Gras beißen übersetzt. Ja, der Regisseur ist ein großer. Don Siegel hat die Regie geführt. Das ist der Regisseur von Flucht aus Alcatraz. Das ist der Regisseur von Dirty Harry, richtig. Und wir haben demnächst seine 56er-Verfilmung von Invasion of the Body Snatchers.
Ah, ja.
Da war er nämlich auch der Regisseur. Und das Drehbuch stammt von zwei Herren. Der eine ist Robert Pirosh. Der hat an Drehbüchern mitgearbeitet, die auch schon sehr, sehr groß sind. Zum Beispiel Night at the Opera, der gefeiert ist, eigentlich aller Marx Brothers Filme. Dann Wizard of the Oz war er uncredited als Drehbuchautor dabei.
Of the Oz.
Wizard of Oz, Entschuldigung.
Na, ich dachte,
verkocht sich, Mann.
Ja, ich dachte, vielleicht ist das wieder mal irgendein Film, von dem ich noch nichts gehört habe.
Nein, als ob du das dachtest. Du wolltest einfach nur korrigieren, Fatzke.
Fatzke, sagte.
So, später
ich
dann
dachte,
noch.
Die... auch, hier wird sich heute bedankt für die Korrektur, ja.
Später dann noch.
Weit gefehlt.
Ruhe jetzt. Später dann noch TV-Serien gemacht. The Fugitive, Auf der Flucht, Bonanza, Waltons und so eine Geschichten. Und der zweite Mann, der am Drehbuch geschrieben hat, war Richard Carr. Von dem sein bekanntester Credit, drehbuchmäßig, Man from Del Rio. Das wiederum ein Western mit Anthony Quinn. Den habe ich nicht gesehen. Was gibt's da zu lachen?
Nein, nicht. Riesen-Credit.
Kennst du den Film?
Doch, der Film ist schon bekannt. Den kenne sogar ich. Also
ist ein bekannter Western, ja.
Aber der einzige größere, wo er jetzt mit dran beteiligt war.
Ja, ansonsten hat er auch so Fernsehserie gemacht, eine Columbo-Folge und so. Also jetzt nichts Weltbewegendes.
Meinst du jetzt von dem Autor oder von Anthony Quinn?
Nee, von Carr.
Ach so.
Von Anthony Quinn hast du aber schon ein paar andere Filme gehört, oder? Die ganz gut.
Freddy Quinn kenne ich auch, sein Bruder.
Sein Bruder, der Bruder von Anthony Quinn, Freddy Quinn, ja.
Freddy.
La Paloma, oh hey. Ja. Habt ihr den Film gesehen?
Nein.
Habt ihr nicht. Hast du schon mal was von ihm gehört? Also Dave, offensichtlich ja. Und du,
Ich glaube nicht, nee.
Glaub es nicht. Okay, Zweiter Weltkrieg, 1944. Wir sind in Lothringen. Das ist Lorraine, soweit ich das weiß, in Frankreich.
Ah, und das.
Genau.
Und genau. Und Sergeant Pike führt eine zweite Gruppe eines Bataillons an, die nach sehr langem Einsatz an der Front auf Urlaub hoffen. Und zu der Truppe stößt dann auch ein Söldner, der ist Einzelgänger, er säuft und wurde degradiert, weil er besoffen mit einem geklauten Jeep einen General umgefahren hat. Das ist auch die bekannteste Rolle in diesem Film, das komme ich gleich dazu, wer den spielt. Diese Truppe wird im Laufe des Films natürlich dezimiert, wie in Kriegsfilmen üblich, weil nämlich so ein Artilleriestellungskrieg dann irgendwie gegen die Deutschen losgeht. Da haben wir dann so Schützengräben, da haben wir dann so Gefechte. Die deutschen Scharfschützen haben sich in so einer höheren Position in einem Bunker verschanzt. Hier hat übrigens Spielberg für Soldat James Ryan aus Hell is for Heroes geklaut. Weil das ist so ein Bunker, wo halt dieser Schlitz rauskommt und die müssen halt irgendwie diese Anhöhe hoch und werden halt links und rechts ständig erschossen, so aus dem Bunker raus.
Und also ich dachte, das ist einfach der Realität nachempfunden, so wie es halt damals an der Küste dann...
Ja, das auch, aber trotzdem wurde die Szene und wie sie gedreht worden ist und wie sie aufgebaut ist...
Gibt schon große Anleihen.
Ja, es ist auch eins der Funfacts, dass tatsächlich Hanks und Spielberg sich an diesem Film orientiert haben, dass sie da ein bisschen geklaut haben. Erinnert schon sehr an James Ryan, also wenn du die Szene dann siehst, dann denkst du nicht so, ja, so war das damals, sondern denkst, das hast du schon mal gesehen. Das ist quasi der Film. In der Truppe, dieser Elite-Soldat Reese mit dem Alkoholproblem, gespielt von Steve McQueen. Hat er nicht so richtig Bock auf den Film, hat man auch so, merkt man so ein bisschen im Laufe des Films. Ansonsten haben wir noch James Coburn in der Truppe und Bobby Darin, der ja eher als Sänger bekannt war, hier Somewhere Beyond the Sea und so. Dann könnte man noch das Feature-Filmdebüt erwähnen von Bob Newhart. Das ist, ihr kennt es natürlich als Papa Elf aus dem Will Ferrell-Film, aber natürlich aus Big Bang Theory und Desperate Housewives und so, auch ein Gesicht, was man auch in späteren Jahren noch gesehen hat. Der lebt noch. Einer der wenigen, die 50 Jahre später immer noch am Leben sind aus diesem Film. Ansonsten sind hier fast alle umgekommen.
60 sogar.
Ja, stimmt, 60 Jahre. Ja, Mathe-Genie, hast recht. In 60 Jahren, das ist einer der wenigen, die noch leben. Hell is for Heroes. Und was ein bisschen erfrischend an dem Film ist, kommen wir erstmal zu den Fun Facts. Der Film wurde gefilmt in Kalifornien, also weit entfernt von, von Frankreich oder Europa bei 45 Grad.
Alter.
Und die mussten halt teilweise Winterklamotten tragen und so, weil die nämlich hier Winter 44 repräsentieren. Und deswegen haben die viele Szenen umgeschrieben, dass die dann plötzlich in der Nacht gespielt haben. Das heißt, es war gar nicht geplant, dass bestimmte Szenen in der Nacht spielen. Hat man aber jetzt aufgrund der Hitze haben wir gesagt, wir drehen nachts. Und deswegen hast du hier sehr viele Nachtmomente mit Schwarz-Weiß. Fällt dann schon auf, dass nicht viel irgendwie tagsüber spielt. Macht aber natürlich auch Sinn, dass man vorrückt in Richtung Feind, wenn es dann, wenn dann die Dunkelheit angebrochen ist. Insofern kann man das ruhig, kann man das vertreten. Paramount hat hier während des Drehs extrem die Handbremse gezogen, weil die Kosten nämlich explodiert sind. Und das ging so weit, dass die keine Filmrollen mehr zur Verfügung gestellt haben. Und dann gingen dem Film die Filmrollen aus und man munkelt, dass man auch deshalb am Ende eine sehr abrupte Szene hat, die dann irgendwie den Film zu Ende bringt und dann steht da die End. Also es kommt ein bisschen plötzlich, aber das feiern tatsächlich einige Leute. Das ist dadurch, dass es ein recht plötzliches Ende kommt, was kommt und halt nicht so ein gewöhnliches Hollywood-Ende. Und das,
also hat der das in die Wege geleitet, dass es immer wieder Filme gibt, die sehr abrupt enden.
Ja, das stimmt. Ja. Jetzt weißt du, woran es liegt. Es liegt daran, dass die Studios nicht mehr keine Filmrollen mehr beliefert haben. Also der Film ist in manchen Szenen recht kompromisslos, das mochte ich. Aber der Film ist leider zu Recht unbekannt, muss ich an der Stelle sagen. Weil ich fand ihn unterm Strich langweilig. Also du hast ja damals diese epischen Kriegsfilmklassiker gehabt. Der längste Tag hatte ich hier, ich hatte hier die Brücke von Arnhem hatte ich noch nicht, aber das ist zum Beispiel auch einer aus der Riege. Oder Westliches Neues hatten wir neulich. Und das Ding ist, all diese Filme haben so eine epochale Laufzeit von 3 Stunden. Hell is for Heroes geht 90 Minuten.
Wer weiß, wie es geendet wäre, hätten die weiter Filmrollen geliefert, ne?
Weiß ich nicht. Also der hier hat in der Hälfte Laufzeit von diesen genannten Filmen mehr Längen als besagte andere Filme. Deswegen war für mich kein Highlight. Irgendwie wirkt noch alle sehr gelangweilt hier von Steve McQueen über die anderen Kandidaten. Insofern ist das vielleicht ein einigermaßen solider Vertreter des Kriegsfilmgenres, aber da sind natürlich Leute, die man gerne sieht, den jungen Steve McQueen und so als Söldner. Aber ist ehrlich gesagt kein Highlight, was man jetzt unbedingt gesehen haben muss.
Ja, als du den Filmtitel erwähntest, der uns bei mir dann klingelte, hat sich dann auch bei mir erst im Nachgang offenbart, warum es geklingelte. Ich habe den in irgendeiner Steve McQueen DVD-Box, ist der Film drin.
Ach, da hast du ihn.
Deswegen aber noch nicht geguckt.
Ah, okay.
Und wahrscheinlich, ja.
Da hast du ihn mit enthalten.
Auch nur deshalb präsent und nicht, weil der irgendwie mal groß referenziert wurde oder sonst
was. Ja, das klingt ja auch nicht so, als müsste man ihn gesehen haben.
Nein, überhaupt nicht.
Der hat sich auch mit einem der Drehbuchautoren angelegt. Dann wurde der Autor irgendwie nach Hause geschickt von dem Projekt. Also der soll wohl dann, da sollte ein Credit entfernt werden. Und dann hat der sich aber doch noch durchgesetzt, dass ein Credit genannt wird. Das hat Steve McQueen ja nicht geschafft. Und allgemein hat er sich recht isoliert von der Crew, was natürlich zu seiner Rolle gepasst hat. Weil er ist ja da auch so ein Einzelgänger. Und da ist ja so ein Typ, der so ein bisschen hehlermäßig unterwegs ist. Und der sagt so, ey, als er zustößt, geht er zu ihm hin und sagt so, ey, ich kann dir alles besorgen, wenn du irgendwas brauchst, sagst du mir Bescheid. Und das Einzige, was Steve McQueen halt da sagt, sitzt halt auf seinem Bett und sagt, beat it. So von wegen, hau ab, lass mich in Frieden. Und so war er wohl auch hinter der Kamera, hat sich da komplett irgendwie von seinen Kollegen ferngehalten und war da nicht groß kollegial.
War das bei Great Escape nicht auch schon so? Also weil da spielte er doch auch so ein Einzelgänger und ich meine, das war beim Dreh auch so.
Ja.
Möglich, dass es da auch so war, ja. Ganz der Method Actor.
Ich glaube, nee, der soll ja auch nicht einfach gewesen sein. Ja. Kurz davor,
das
ne?
Stimmt.
Von wann ist Gesprengte Ketten? Von 1960, glaube ich.
Anfang 60er.
Ja, der ist von 62. Mhm. Also wer weiß, was er da für eine Lebensphase hatte.
Ähnliche Zeit. Ja. Und das ist Hell is for Heroes oder Die ins Gras beißen auf Deutsch.
Mhm. Und sag nochmal den ganzen Titel. Der war doch, ist doch legendär eigentlich.
Sie hatten keine Wahl. Stürmen, siegen oder krepieren. So ein bisschen das Motto unseres Podcasts.
Ja, ist die Frage, wer heute was macht.
Könnte unser Denke sein. Also was das Krepieren angeht, da siehst du, kommst du der Sache noch am nächsten heute mit deinem Bewegung.
Danke. Das ist problematisch, weil ich bin wahrscheinlich dann auch der siegt.
Das könnte auch
unter
sein,
unter Umständen.
Ja.
Wobei, aktuell sieht es bei Dave ganz gut aus.
Bei Dave sieht es gut aus, okay. Mich hast du schon abgeschrieben demnach.
Ja.
Aber wir haben noch einen gemeinsamen Film. Da
stimmt.
Geht noch was.
Da geht einiges, ja.
Ja, Hell is for Heroes. Ich komme zu den Punkten. IMDb 6,9, hat einen Metascore von 76 und Letterboxd 3,5.
Dave darf anfangen.
Du bist bei einer 6 gelandet.
Nee, ich sag 5.
Wie wieder mit seinem Treffer. 5 ist richtig. 5 ist korrekt, für mehr hat es leider nicht gereicht, obwohl große Namen. Das ist.
Ja, aber jetzt ist Dave gleich auf. Das war nett. Das hat er
mit Ansage.
Voraussetzungen ein bisschen angepasst hier. Sehr schön.
Mit Ansage.
Ja, weil jetzt kommt der gemeinsame Film. Jetzt ist es soweit.
Jetzt kommt der gemeinsame Film und der ist.
Punch Drunk Love.
Genau, der ist aus der Episode für unseren Kumpel Nils.
Ja, dann liebe Grüße an Nils. Du hast auf jeden Fall deinen Teil dazu beigetragen, dass wir hier jetzt so langsam aber sicher dann doch die Filmografie des Herrn Paul Thomas Anderson vervollständigen.
Ja. Der gute Paul Anderson, wohlgemerkt.
Ja.
Ja. Freut mich sehr, dass du dein Aggressionsproblem mittlerweile in den Griff gekriegt hast. Dafür schon mal Respekt hier meinerseits. Normalerweise rastet der immer aus, wenn ich sage, der gute Paul Anderson.
War schon wieder diese Scheiße. Er kann ja auch nicht ausrasten. Scheiße. Ja. Wir sehen es halt nicht.
Sei froh.
Er kann,
innerlich koche ich.
Ja, genau. Er wollte dir schon einen langen, aber er weiß ganz genau.
Zum Glück besprechen wir den Film heute wohl.
Körperliche Einschränkungen werden hier ausgenutzt.
Ja, wir haben es. Ich habe auch schon gewitzelt. Wir können nicht nachher noch so richtig nerven und einfach hier in der Altbaubude wegrennen. So im Kreis rumrennen.
Super. Riesenidee.
Meine Idee war, dir irgendwas zuzuschmeißen. So Bälle, irgendwelche Bälle zuschmeißen, die du dann fangen musst.
Auch schön, ne?
Ja.
Okay, ich merke schon, ihr seid an meiner Physiotherapie interessiert.
Voll.
Nett von euch. Ja, so,
Punchdrunk darf und schöne Grüße an Nils erstmal und wir raten.
Ja. Wer möchte anfangen?
Auf jeden Fall nicht, ich liege hin.
Du kannst dich dahingehend rausreden. Gut, dann wage ich es und sage, Dave ist bei 8, Guess bei 8,5.
Dann mache ich weiter. Guess ist bei einer, ich mach's genau umgekehrt. Guess ist bei einer 8, du bei einer 8,5.
Mhm. Ich sag Lee 8,5. Und Dave eine 6. Ich muss mich absetzen.
Edgy. Naja. Zuzutrauen wäre es ihm. Mal gucken. Also
sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob du die Info hast.
Ja, da aber ist Guess ein bisschen im Vorteil.
Ich erinnere mich, dass Classic Dave Adam Sandler nicht mag.
Ja,
das hilft natürlich.
Hast du nicht ganz unrecht.
Ja, super. Ist geil. Mit sowas wartet er immer, bis wir getippt haben. Ist geil.
Profiler.
Ja. Okay. Na dann. Dann wird es natürlich schwierig.
Ja, wobei ich kann vielleicht ja auch sagen, ja, obwohl ich mich wahnsinnig schwer tue mit Adam Sandler, dem ich trotzdem eine Menge Respekt abgewinnen kann aufgrund seiner Produktionsfirma und ja, seinem Erfolg im Business. Mhm. Ist es ein Film, den ich auch in meiner Filmsammlung habe, Punch Drunk Love.
Es ist ja auch kein typischer Adam Sandler-Film, muss man dazu sagen.
Das ist richtig. Ja.
Könnte ja
hier und ich finde, man muss ja schon auch ganz klar differenzieren zwischen den Filmen, wo Adam Sandler mitspielt, wie dieser hier und Uncut Gems und so weiter, oder einem Adam Sandler-Film.
Ja, das stimmt. Gerade so seine Madison-Produktionen, die sind ja, das ist ja eine andere Tonalität meistens.
Ja, ziemlich.
Aber es ist schon lustig, dass Paul Thomas Anderson mit der Ankündigung in Cannes nach Magnolia für Gelächter gesorgt hat, als er gesagt hat, als sie gefragt haben, was ist dein nächstes Projekt? Also er will irgendwas mit Adam Sandler machen. Mhm. Und alle dachten so, der macht halt einen Scherz. Und war kein Scherz.
Ja.
Sein großer Wunsch war es, mit Adam Sandler und mit Daniel Day-Lewis Film zu drehen. Und das hat er beides verwirklicht.
Mhm.
Hatte die eigentlich Last Exit Reno hier auch mal gebracht?
Ja.
Ja, den hat Lee gebracht.
Okay. Cool. Das ist der einzige, den ich als Langfilm, den ich von ihm noch nicht kenne.
Mhm. Ach krass, ja, der hat auch neulich eine Lücke geschlossen, weil Inherent Vice hat er noch nicht gekannt.
Ah ja, okay, ja.
Den hat er rezensiert.
Ja.
Ja, wir kommen da gut voran in der, in der Filmografie von dem Herrn.
Cool, cool.
So, mache ich mal die Story.
Mhm.
Adam Sandler spielt Barry Egan. Barry hat 7 Schwestern, insofern hast du vielleicht ein paar Parallelen zu deiner Kindheit gesehen, Lee. Und jetzt aber weniger, weil der ist sozial nicht so richtig kompetent unterwegs. Er hat keine Freunde, hat manchmal seltsame Ideen. Er kauft nämlich für $3,000 Pudding, weil dort auf dem Etikett für jeden Kauf halt irgendwie Flugmeilen gut geschrieben werden. Und hat dann vor, so Loriot-mäßig mit dem Druckerpapier, hat dann vor, damit weite Reisen zu tätigen. Und zudem hat Barry auch ein kleines Aggressionsproblem, wenn ihn Dinge emotional aufwühlen, muss man an der Stelle sagen. Dann reagiert er sich an irgendwelchen Gegenständen ab, die in der Gegend liegen und hat öfter mal Ausraster oder schmeißt dann die Scheibe irgendwie bei seinen Schwestern ein, weil ihn da gerade, weil die ihn gerade demütigen und reagiert da so ein bisschen über.
Bisschen.
Um seine Einsamkeit zu bekämpfen, ruft er bei einer Sexhotline an. Und das hat auch noch Folgen im Laufe des Films, weil die Dame am anderen Ende der Leitung nämlich mit ihren Brüdern noch mehr Geld von Barry erpressen will. Und da gibt es auch die eine oder andere Konfrontation. Und dann lernt Barry eine Arbeitskollegin seiner Schwester kennen und lieben. Und die heißt Lena. Und die wird gespielt von Emily Watson. Und zwei Leute aus dem Boogie Nights Cast hat er auch noch mitgenommen, nämlich Philip Seymour Hoffman spielt noch mit und Luis Guzman, der spielt so seinen Chef und Arbeitskollegen in seiner Firma.
Ein Chef nicht.
Nee, Chef nicht.
Gegenteil, ne?
Genau.
Ja, genau.
Ja. Ja, was machen die eigentlich? Also,
alles, Import, was Export. Geld reinbringt.
Import, Export, oder? So richtig kommt nicht raus, was da letztendlich da produziert wird. Also.
Nee, ich glaube, die produzieren nichts. Ich glaube, nee. Ist wirklich,
die vermarkten
uns. Genau. Die verkaufen an und kaufen an und verkaufen dann wieder. Also,
wie die Borkans. Das gute alte Import-Export.
Das klingt schon ein bisschen danach.
Würdet ihr zur Handlung noch was ergänzen?
Nee.
Nicht?
Mm-mm.
Nee.
Okay. Also ich fange mal an. Ich finde halt, dass Paul Thomas Anderson nach diesen Riesen-Stories mit diesen vielen Charakteren, was so Boogie Nights und Magnolia angeht, macht er hier halt alles anders. Er hat halt so eine kleine schräge Love-Story inszeniert, die sich fast ausschließlich auf zwei Menschen konzentriert, was schon ungewöhnlich ist, weil normalerweise hat er so ein Riesen-Ensemble in seinen Filmen und das fand ich schon interessant und was dieser Film richtig gut macht, ist, dass der einen wahnsinnig guten Score hat und auch eine super Kamera. Und das erinnert so ein bisschen an diese 50s, 60s Hollywood-Romanzen. Wenn die Kamera so ranfährt, weißt du, bei einem Kuss oder so, das wirkt so wie so ein Cary Grant, Audrey Hepburn-Film aus den 50ern, 60ern.
Ich also die Kamera diesen, meinst du jetzt, aber nicht den Score, weil der Score war ja eher atypisch, finde ich. Für.
Nee, der Score hat auch in manchen Momenten, hat er dann so Geigen und so hin und her, wo du denkst, so, hat mich krass von alter Hollywood-Film.
Das stimmt schon, wenn die da die Straße lang schlendern und dann hast du so ein Gefühl, so eine Fred Astaire-Musical-Musik, die einsetzt und so. Ja, das geht schon in die Richtung.
Also ich weiß, was du meinst, weil er hat da manchen Momenten hat er so ein bisschen, hat er so ein bisschen atonale Momente, wenn er sich auch nicht so wohl fühlt.
Das stimmt, ja.
Ja. Und wir haben ja in der, jetzt muss ich noch rechnen, nee, das ist übermorgen die Episode, am Sonntag haben wir ja in der Supporter-Episode über die Mondmann geredet, über Man on the Moon mit Jim Carrey. Und Jim Carrey hat ja mit der Truman Show und der Mondmann auch so plötzlich eine neue Facette gezeigt. Und das, finde ich, macht halt Paul Thomas Anderson auch mit Adam Sandler bei Punch Drunk Love, indem man hier so eine Rolle gibt, die er so noch nicht gespielt hat und die halt nicht blödelig daherkommt, sondern die halt irgendwie, es ist halt eine Liebesgeschichte, das ist schon alleine ungewöhnlich, so weißt du. Und das finde ich schon sehr interessant. Wie geht's euch?
Also, ich mochte den früher auch. Ich habe den sogar immer so ein bisschen verteidigt, weil ich Leute kannte, die den voll doof fanden. Und ich glaube, das waren aber primär Leute, für die das kein typischer Adam Sandler-Film war.
Und die wollten aber einen. Sie sind ins Kino gegangen, so, haben und gesehen, Adam Sandler spielt
richtig,
die Hauptrolle
wollte
und waren,
man ja, eher waren sowas.
Entsetzt, ja.
Oder dann aber auch die andere Fraktion, für die halt Boogie Nights so einer der größten Filme ist, die dann hier so ein bisschen enttäuscht waren. Und zu der Fraktion zähle ich mich schon auch so ein bisschen. Also wie gesagt, früher, ich habe den schon auch immer verteidigt. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass das ein guter Film ist. Aber für Paul Thomas Anderson-Verhältnisse finde ich den schwach. Vielleicht sogar, weil er so viel kleiner ist und ich deswegen aber manches nicht auserzählt finde. Weil ich finde, wenn du dich schon so auf diese zwei Figuren konzentrierst, ich hätte gern noch mehr Hintergrund oder Auswirkungen über sein Problem.
Ja.
Weil das ist so wie sie sich in ihn verliebt, ist das so, nimmt sie das eher so ein bisschen quirky wahr und so wie sich's anfühlt, wie sie das hinnimmt, ist das so eine süße Abart von ihm, die sie irgendwie mitnimmt, weil sie ihn halt zu dem macht, was er ist. Dass das aber auch irgendwo eine krass gefährliche Komponente hat, so seine Unberechenbarkeit mit seinen Gemütsschwankungen, dass so solche Geschichten finden hier halt gar nicht statt. Deswegen ist es halt schon so ein bisschen sehr so ein bisschen eine verklärte Liebesgeschichte, die sich halt auf diese beiden konzentriert und wie sie sich finden. Aber ich finde halt eben, gemessen an dem Schaffen von ihm sonst, ist das super oberflächlich. Auch wenn der jetzt nicht, der erzählt ja selten jetzt irgendwie das krasse Psychogramm von irgendwelchen Leuten, aber oftmals kriegt er irgendwie mehr so bei seinen Filmen. Und vielleicht hat das auch mit der Lauflänge zu tun oder whatever. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall was, was mir auffällt, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, dann gibt es eben auch Charaktere, die zu kurz kommen, allen voran natürlich Philipp Seymour Hoffmans. Und dann fand ich es auch spannend zu sehen, was aus der Erinnerung noch hängen geblieben ist von dem Film. Mhm. Und das, was dominiert, ist das, was mir jetzt halt einmal erneut super klar geworden ist. Alter, ist dieser Film blau.
Ja.
Blau.
Der Film ist so blau.
Blauer
Alter,
Anzug.
Der ist so blau. Du hast ganze Szenen, die komplett in Blau getaucht sind. Das ist so krass. Dieser Film ist von vorne bis hinten blau.
Mhm.
Und das aber nicht mal so, dass ich sage, geil, ist eine schöne Handschrift, sondern es ist zu viel. Mhm. Der Film ist mir zu blau.
Das Color Grading gefällt dir nicht.
Ja.
Mhm.
Da ist
daran hatte ich mich gar nicht so sehr gestört. Ich habe den einmal gesehen und weil du das davor meintest, du hast dich halt gefragt oder wieder aufgerufen, was ist denn überhaupt hängen geblieben? Mhm. Ja. Bei mir ist relativ wenig hängen geblieben.
Oh, und der Shot, der aber auch das Plakat ist, wo du die beiden in der Umarmung hast in der Silhouette.
Ja. Mhm.
Was ein super schöner Shot
voll.
Ist. Mhm. Und es ist clever gemacht, weil du ja das, was sich dann dahinter im Licht befindet, wieder erkennst und von ihnen beiden und dem Raum, in dem sie sind und in dem Durchgang, in dem sie sich befinden, nur die Silhouette hast. So, das finde ich, ist echt ein sensationeller Shot.
Ja.
Also klar, auch hier, der Film, wie gesagt, ist gut und der hat auch ein paar sehr, sehr schöne Shots. Ich habe nur andere Filme von ihm irgendwie deutlich lieber.
Ja, das geht mir genauso.
Ja.
Also der hat für mich echt wirklich krasse Meisterwerke geschaffen. The Will You Blood habe ich diverse Male gesehen, 10 Punkte. Ja, Boogie Nights für mich auch ein absoluter Klassiker. Der Seidene Faden mochte ich auch sehr. Den hatten wir, glaube ich, auch damals zusammen im Kino gesehen.
Mhm.
Ja. Licorice Pizza mochte ich auch sehr. The Master fand ich auch so von der Atmosphäre her echt cool gemacht und die Geschichte, die da erzählt wurde. Magnolia auch nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme.
Ja,
also der hat Dinger geschaffen, alter Schwede. Und hier inhaltlich war der Film, ja, ist gut, aber ich weiß nicht. Also wie gestern schon im Kopf hatte, ja, ich kann halt null, wirklich null was mit Adam Sandler Schauspielkunst anfangen.
Wobei, da, ja,
und da
find ich, was er hier macht, echt ganz cool.
Ja, für mich hat es halt nicht funktioniert. Ich gucke ihn an, gucke in sein Gesicht und kann ihm halt nur was abgewinnen.
Mhm.
Egal, welche Facette er da aufzeigt. Ja, mir ist da wenig aufgefallen, was er da vielleicht nochmal im Vergleich zu anderen Filmen nochmal hier zusätzlich macht.
Aber hast du denn jetzt auch die anderen hier, Uncut Gems und diesen Film, wo zum Beispiel
mit
Jamie Foxx?
Mit Jamie Foxx, welcher war das? Nee,
war das der, wo er die, also wo auch so einen psychisch Kranken gespielt hat? Rain on Me hieß der. Nee, nicht Jamie Foxx, das war Don Cheadle, glaube ich.
Ja, den habe ich auch gesehen, ja. Konnte ich
den
auch.
Den mit Seth Rogen magst du auch nicht, Funny People?
Den habe ich nicht gesehen.
Okay.
Wahrscheinlich habe ich da.
Es gab ja schon einige Filme, wo so.
Der ist schon auf der Seite.
Ja, voll, ja. Also die Optik von Uncut Gems mochte ich. Auch die Story war krass, ja. Aber nee, also es ist wirklich ein. Tut mir irgendwie leid, weil wie gesagt.
Ja, du, aber das gibt's.
Ich wertschätze den sehr für das, was er erreicht hat, ja. Und auch leistet. Aber.
Was für mich hier super funktioniert, ist, dass ich ihm halt glaube, dass er so stumpf ist oder so eingeschränkt mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten, dass er dann auch in dem Moment, wo er sich wirklich in sie Schock verliebt, dass das dann auch so einen krassen Fokus bekommt.
Mhm.
Weißt du, dass er dann Telefon mal kurz aus der Wand reißt, weil er gerade mit ihr irgendwie dran war oder so, diese Faxen.
Auch super geil, wie er sich entscheidet, dann nach Hawaii einfach zu fliegen.
Ja.
Und der sagt zu seinen Kollegen so, ich fliege jetzt nach Hawaii. Und die so, okay, cool, good for you, so von
ja,
dem.
Ja.
So, ja, guten Flug und so, weißt du, so kurz gestutzt und dann so, ja, let's go, so, weißt du, und do it.
Also der Film hatte auch, ne, das für mich hat echt gute Momente. Alleine die Situation mit, wie du schon meintest, der zu kurz hier kommt, Philipp Seymour Hoffman, Alter, die sind echt legendär, Alter.
Shut up.
Allein deshalb kann man sich den Film auf jeden Fall Also kann ich mir den Film auch nochmal angucken, aber...
Wir haben ihn gesampelt.
Ja.
Will you shut up! Shut up! Shut! 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 Shut up!
Die Szene geht normalerweise noch ein bisschen länger.
Aber ja, für mich ist einfach nur abschließend ganz kurz noch meine persönliche Meinung. Für mich hat halt Adam Sandler das Ding irgendwie kaputt gemacht.
Oha, okay.
Wow.
Nee, da bin ich weit von entfernt. Also ich bin bei euch, das ist definitiv nicht einer der ganz Großen von Paul Thomas Anderson. Wollte er, glaube ich, auch nicht machen mit dem. Sondern natürlich kommt er nicht an Boogie Nights und Magnolia ran und wie sie alle heißen. Aber es ist trotzdem eine gute Fingerübung von ihm und echt eine quirky Romanze, die sich halt sehen lassen kann. Und dadurch, dass er halt nur 90 Minuten knapp geht, anderthalb Stunden, ist es halt nicht diese Charakterstudie und dieses Ensemble-Ding, wo du weiter in die Tiefe gehen kannst, wo du das Ganze ein bisschen epischer aufziehen kannst, sondern es ist halt wirklich nur diese kleine Geschichte zwischen diesen beiden und dieser Liebe, die ihn dann halt auch so irgendwie zu einem viel größeren, kräftigeren und mutigeren Menschen macht. So, das ist schon...
Das ist auch eine geile Szene, wie sich ihm dann stellt. Mhm. Der hat auch ein paar wirklich schöne Details. Also ich finde es, wie oft bei Paul Thomas Anderson, der Einsatz der Musik, der ist immer so an der Grenze zum zu offensichtlichsten. Mhm. Aber funktioniert halt auch verdammt oft echt gut. Was ich super fand, ist, als er in Hawaii ankommt und sie anruft, und neben ihm ist diese Straßenparade und er ist an diesem Münzautomaten, ne, auf der Straße. Und dann wird es währenddessen dunkel, während des Gesprächs. Und in dem Moment, wo er sie da endlich dran hat, geht das Licht an von dem Telefon.
Ja, stimmt.
Fand ich so ein schönes Detail, weil das halt in dem Moment, wo wir ihre Stimme hören, ist so eine halbe Sekunde danach geht das Licht an und das ist so gleich so mörderintim dann.
Die Chemie war auch gut zwischen diesen beiden, weil Emily Watson halt nicht zu hübsch ist, weißt du, dass man jetzt irgendwie da so eine, so wie seine Drew Barrymore oder ihn, wo du denkst, so, das ist so ein, teilweise ein Mismatch so in seinen Filmen. Aber Emily Watson und er, das passt halt irgendwie so.
Ja, auch sie ist ja auch Spiel, cool. Diese Faszination an ihm, so, das macht sie super.
Genau. Und ich sehe das so, also weil du vorhin gesagt hast, dass das ja auch eine psychische Krankheit ist und dass sie so, dass das so ein bisschen, wie hast du es formuliert, dass es so ein bisschen verschönt ist oder verklärt?
Verklärt, ja.
Sie steht da drüber, so habe ich das gesehen im Film. Das heißt, sie will ihn halt haben und sie will ihn halt so an ihrer Seite haben, so als Freund. So. Und deswegen, sie sieht ja diese Schlägerei von ihm und wie er dann ausrastet und so hin und her. Aber es ist halt so, das interessiert sie alles nicht, weil das hat nichts mit der Person zu tun, in die sie sich verliebt hat. Insofern finde ich das schon ganz interessant, wie das geschrieben worden ist. Dass das eben, das ist für mich nicht verklärt, sondern das ist für mich so, die Liebe ist halt größer als diese kleinen Macken, die er hat oder diese psychischen Probleme oder was auch immer.
Ja, ich meinte ja vorhin, sie nimmt das ja einfach so in Kauf.
Ja.
Ich finde auch so, wie sie es inszenieren, ja, erzählen die eben auch, dass sie halt schon erkennt, dass das ein Teil von ihm ist, aber dass sie es halt akzeptiert. Ich finde es halt nur krass, wenn du halt so ein Problem erzählst beim Typ, dann bringt das eben auch so die eine oder andere Gefahr mit sich, die halt hier null thematisiert wird.
Ja gut, dann wäre es wieder so ein psychologisches Drama, wenn man da jetzt noch in die Tiefe gehen würde und das jetzt
eben, das meine ich,
Konsequenz
das ist
zeigen.
Halt die Sorte,
unterm Strich
ist
es ja irgendwie ein Märchen, genau.
Ja, genau.
So ein märchenhafter
Roman. Und da in dem, was der sein will, finde ich den auch voll süß. Der ist eben die Beziehung zwischen den beiden, das funktioniert total gut.
Ja.
Und ich gucke den nach wie vor gerne.
Aber hat ein bisschen verloren.
Ja. Nee, hat nicht verloren, ist einfach nicht. Ja, wie wir schon gesagt haben, ich finde andere von ihm halt stärker.
Naja, gut.
Nee, weil du meinst, ich glaube.
Naja, weil du meintest, du hast den.
Ja, du hast den als Referenz genommen und ihn dann in Schutz genommen.
Ja, nee, Film. Ich meinte, genau, früher habe ich den vor anderen Leuten immer verteidigt, weil die den so krass zerrissen haben, weißt du, weil die den so scheiße fanden. Und ich halt gesagt so, hey, das ist trotzdem ein guter Film, so, auch wenn es kein typischer Adam Sandler-Film ist, vielleicht sogar deswegen gerade.
Naja.
Weil das wäre ja ein bisschen weird.
Aber das würdest du immer noch machen.
Ja, total.
Das Verteidigen.
Ja.
Ja, das ist leider so, dass der Film dann, wie Lee vorhin meinte, dass da viele Leute ins Kino gerannt sind, die halt neue Adam Sandler-Comedy erwartet haben.
Und dann das.
Deswegen hat er auch nicht mal irgendwie das eingespielt, was er gekostet hat, die 25 Millionen, sondern knapp drunter gelandet. Also es war auf jeden Fall kein Hit.
Ja.
Ja. Aber auch der Film hat seine Fans. Also es gibt viele, die den sehr gerne mögen und ich zähle mich da auch dazu.
Schön.
Alright. Wollen wir Zahlen nennen? Oder habt ihr noch was?
Nee, hau mal raus.
IMDb ist bei einer 7,3. Punch Drunk Love, Metascore 78 und Letterboxd 4,0. Hört, hört.
Mhm.
Und das ist einer von den beiden Filmen mit Adam Sandler, die in der Criterion Collection drin sind. Also, da ist auch drin gelandet.
Den anderen haben wir auch schon erwähnt.
Ja. Ich glaube, auch der erste Film habe ich gelesen, wo Roger Ebert sich positiv über einen Adam Sandler-Film geäußert hat. Also, das war, alle, die da vorkamen, hat er kein gutes Haar dran gelassen.
Und sag mal, Dave, es gibt keinen Adam Sandler-Film, den leider, du geil findest.
Leider nicht. Klar, als ich echt Billy Madison, ja, als ich jung war, fand ich den auch dann mal lustig, weil ganz schön drüber.
Ja, das ist voll gedacht, das Waterboy und so, das ist voll dein Humor.
Hey, Happy der war dann, Gilmore, Alter.
Ja,
ja, Happy Gilmore gerade, ey.
Ja, ich muss mir die nochmal geben, ja. Also die, auch hier, klar, musste ich ihn gucken, aber wie gesagt, er ist ja auch in meiner Sammlung gelandet. Ich hätte ihn sowieso irgendwann nochmal ein zweites Mal geguckt.
Mhm.
Aber ja, leider, wie ich schon meinte, hat es dieses Mal nicht funktioniert bei dem Film.
Ja, ist leider einer der Filme, wo ich natürlich auch geguckt habe, den abzugraden.
Mhm.
Weil ich nur die DVD habe und dann noch Blu-ray, aber die ist ja auch mittlerweile schweineteuer und auch überall out of stock. Also die kriegst du gar nicht. Ja, die Blu-ray zahlst du 30, 35 Euro für. Das
okay.
Ja, wobei bei Criterion, wenn die rausbringen, zahlst du sowieso schon 30 Euro bei Release. Also,
ja, gut, klar. Ja. Aber die sind schon auch sehr liebevoll gestaltet.
Ja, ja, voll. Ja, lohnt sich. Da lohnt sich jeder Cent, wenn man den Film mag.
Auf jeden Fall.
Da bin ich ja mal gespannt, wo Dave schlussendlich gelandet ist.
Ja, soll ich mal anfangen?
Ja, ja. Steht mal ja, los.
Also analog zu Letterboxd auch eine 4, aber eben von 10 und nicht nur von 5.
Was?
Also 4 von
wieder
10
wieder maximal
Punkten.
Verwirrend.
4 von 10 Punkten.
4 von 10, ja. Alter. Alter, was?
Ja. Shut up!
Ja, Mann. Also wirklich.
Alter, wie sehr muss man denn Adam Sandler hassen?
Nein, ich hasse den ja gar nicht.
Naja, das geht doch ja nicht anders, Alter. Du kannst doch nicht diesem Film hier 4 von 10 Punkten geben.
4 von 10, Alter, das ist ja Frevel, Alter.
Wenn ich ihn hassen würde, würde ich mir, ne, hätte ich mich geweigert, den nochmal zu gucken.
So gleich. Okay.
Let me show you the door. There's the door!
Damn. Okay, ich bin bei 7,5.
Du bist bei 7,5.
Was ich schon niedrig finde für einen Paul Thomas Anderson-Film.
Ja, frag mal mich, Alter.
Ja.
Also die genannten, ja, das sind für mich alles, gut, Inherent Vice hatte ich damals mit einer 8, glaube ich. Mhm. Aber die anderen sind alles für mich 9 bis 10 Punkte Filme, Alter.
Mhm. Gut.
Aber,
das konnte niemand ahnen, ey.
Wie fandst du Spiel mir das Lied, wie fandst du hier The Good, The Bad and The Ugly mit Clint Eastwood?
Für mich ein 10-Punkte-Film.
10 Punkte. Und wenn jetzt Clint Eastwood von Adam Sandler gespielt worden wäre, die Rolle?
Dann wäre es schwierig.
Wären es keine 10 Punkte.
Zwei. Wow. Okay, okay. Na gut.
Wenn Adam Sandler jetzt James Bond wäre statt Daniel Craig, wären die Filme dann schwächer für dich?
Hätte ich nicht geguckt.
Hättest du nicht geguckt? Ich glaube, ich weiß, wie der Hase läuft.
Ja.
Oh je.
Krasser Scheiß.
Nein, mir tut's ja ernsthaft leid. Aber ich kann dem leider einfach so gut wie nichts abgewinnen.
Ja, ja.
Seinem Schauspiel kann ich so gut wie nichts
aber
abgewinnen.
Aber der Film ist doch, also...
Das muss ich mir jetzt mal merken. Alter.
Also die
das
vier
sind
Punkte,
die vier
auch wenn
Punkte.
Adam Sandler nicht
das sind
magst,
die,
Alter.
Ja.
Echt, ja?
Ja.
Das ist hart. Sorry, Nils. Ich entschuldige mich im Namen aller Beteiligten.
Wieso? Ihr beide, ja, ihr seid doch... Es ist ja nur Zufall, dass ich heute mit dabei bin und der Film jetzt hier mit rankommt.
Ja gut, das stimmt. Ja? Ja.
Also das Wichtige ist ja, wie ihr bewertet.
Das stimmt, ja.
Da tut trotzdem ein bisschen weh. Hey, also 4 finde ich hart. Aber gut, es sei dir gegönnt. Guess, wo bist du denn schlussendlich gelandet?
Bei einer 8.
Bei einer 8. So, dann habe ich ja nochmal sensationell verkackt jetzt auf die letzten Meter.
Ja, konntest ja wirklich, ja, Guess war ja gar nicht so weit entfernt.
Naja, auch 2, ne?
Mhm.
Aber ich halt 4.
Ja, dass du so viel abwertest, hätte ich jetzt nicht gedacht, Alter.
Ja, nee. Das
ich dachte, selbst für einen Adam Sandler-Hasser muss der Film noch ein bisschen was gewinnen.
Oh, wow, Alter. Ich nehme halt mal kurz 4,5 Miese mit in der Runde. Das dürfte es damit auch gewesen sein.
Oh, okay. Hat sich Dave jetzt in den...
Ja, bei...
Musik geschaukelt, oder was?
3. Das könnte echt gut sein, ja. Weil Dave hat jetzt halt nur einen Miesen in der Runde.
Dann rechne mal.
Mhm.
Und ich werde in der Zeit erwähnen, für diejenigen, die sich fragen, ob Classic Dave der einzige Gast ist, der sich noch hierher traut. Nee, ist er nicht, weil Hakan kommt nämlich in der nächsten Episode zu uns von Wir quatschen über Filme.
Cool, Alter.
Gibt sich mal wieder die Ehre. Und mit dem reden wir über einen Film-Noir-Klassiker. Rattennest wird der gemeinsame Film werden. Kiss Me Deadly. Für unseren Kumpel Jens Mann. Das in der nächsten Episode, also wer Bock hat, da mitzugucken. Das aber euch dann am Dienstag. So viel als kleiner Teaser. Haben wir ein Ergebnis?
Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Oh, du hast Glück gehabt, Guess, weil zwischen uns ist es jetzt echt nochmal erstaunlich knapp geworden.
Okay.
So, warte mal. 1, 2, 3. Ja. Du hast 6 Miese.
Oha.
Ich habe 6,5 Miese.
Ich habe dich überholt.
Nee, ich habe dich überholt.
Nee, ich meine, ja, gut, okay, ja, wie man es nimmt. Ich meine, ich bin jetzt besser am Ende als du, ja.
Genau, mit dem halben, weil ich hätte halt, du hast halt 3 Miese aus der letzten Runde, ich habe 4,5.
Alter.
Durch Dave und seinen absurden Tipp.
Weißt du jetzt, warum der gemeinsame Film am Ende kommt?
Ja.
Verstehst du?
Ein riesen Plot-Twist. Ja, und Dave hat das mal so easy und entspannt gewonnen, weil der hat 3 Miese.
Dave hat 3 Miese. Tja, das ist auf jeden Fall sehr deutlich. Glückwunsch. Wir haben unseren ersten Kandidaten für den Lostopf.
Ja, gratuliere.
Classic Dave hat es gemacht. Eine Gratulation von Lee von Herzen.
Ja.
Gratuliere.
Gewonnen mit -3 ist ja auch, nicht gerade weltbewegend.
Ach, guck mal.
Nicht rumreichen.
Das hätte aber alles nach Plan laufen können. Dann hätte ich jetzt hier entspannte 2 Miese und hätte gewonnen.
Ja, aber da waren wir also bis zum letzten Projekt gleich auf.
Mhm.
Ja. Nach Plan läuft es selten, ja. Und mein erster Sieg in der regulären Episode in diesem Monat. Und wir haben Mitte des Monats. Ist auch nicht sehr ruhmreich.
Tja, ja, so viel dazu.
So sieht's aus.
Das war doch wieder ein Spaß.
Das war wieder lustig.
Aber ich habe gar keine Filmideen für einen Lostopf, nachdem ja wahrscheinlich das letzte Los von euch sowieso schon vorher geguckt wird, ich mein eigenes Los gegriffen habe.
Ja, mach doch mal was von Adam Sandler, weil dann kannst du selber auch mitgucken und dann wird's wieder lustig.
Wir werden jetzt nicht jede Woche 3 Lose aus dem Lostopf ziehen. Du hast mir jetzt schon zusatzlos verfrachtet.
Ja, das ist eine gute Idee mit einem Adam Sandler-Film. Ich werde mich nochmal weitergehend mit dem Typen beschäftigen.
Vielleicht kannst du nach deiner Stephen King-Serie jetzt eine Adam Sandler-Serie bei uns lostreten. Wir hatten auf jeden Fall nicht alles.
Fängst mal so mit seinen Frühwerken an, vielleicht sogar mit dem Stand-Up-Gedöns.
Mhm.
Und dann so
dann arbeitet
Happy Gilmore und Billy Madison und Co. Ja,
ja, klar. Die alten Dinger kenne ich ja schon.
Bringst du hier im Doppelpaar bringst du die Kampfmaschine. Den alten und den neuen.
Ja, Mann.
Guter Plan. Nee, ich mag ja auch nicht alles von ihm. Also so Waterboy und so nicht. War mir dann auch, das war mir zu viel. Aber,
ja, ja.
Aber so, was Lee meinte hier, Happy Gilmore und so,
ja.
The Wedding Singer, das sind schon Filme, die mag ich gerne. Mhm. Und auch so seine Drew Barrymore Collabs für First Dates und
ja,
so war doch auch
mochte,
nett.
Den mochte ich.
Ach, den mochte
ich. Den mochte ich.
Okay.
Ja. Siehst du? Gut, ich habe die ganze Zeit gesucht.
Das ist doch, aber der ist so typisch Adam Sandler und eben verdammt harmlos dabei.
Ja, ja, irgendwie schon.
So wie Jack Big Daddy, den fand ich auch irgendwie so mörderhaft.
Ja, aber vielleicht ist es halt die Frage nach der, wie authentisch kommt es bei mir an? Ja. Und hier.
Den fand's authentisch, halt 50 First Dates. Wie eine Doku fast.
Authentischer als Punch Drunk Love.
Authentisch in dieser Love Story. Ja, ja. Also hier bei
Punch Drunk. Authentischer in der Love Story, Alter.
Ja, komm, Digga. Ich drück lieber die Outro.
Jetzt kommt noch Spanglish oder wie hieß der?
Oh, ne.
Den fand ich auch ganz nett.
Ey, was ist mit Sohan?
Oh, der war auch gut. Sohan mochte ich auch gerne.
Ja, Sohan war so geil, Alter.
I want to cut hair.
Aber da hatte doch eher eine Nebenrolle, oder?
Was?
Das ist die Hauptrolle, Mann. Er ist Sohan.
Okay.
Fucking Sohan.
Der Film heißt, legt sich nicht mit Sohan an und er ist Sohan. Also, was für eine Nebenrolle.
Rob Schneider ist die Hauptrolle.
Rob Schneider ist die Hauptrolle in allen Adam Sandler-Filmen.
Nee, ich hatte tatsächlich Ben Stiller irgendwie im Kopf, aber der hatte dann eine Nebenrolle in dem Film, oder?
Plot-Twist. Ja, das kann sein.
Was? Ben Stiller bei Sohan? Wirklich?
Also ich weiß, dass Kevin James da mitspielt. Der sitzt doch am Ende da in dem Publikum.
Ja, gut.
Ansonsten, Ben Stiller könnte sein.
Ja, Sohan mochte ich auch.
Den mochtest du auch?
Ja. Na,
immerhin.
Na, siehst du.
Gab's nicht auch Sohan 2?
Nee.
Nicht, dass ich wüsste.
Zumindest nicht mit Adam Sandler. Vielleicht hat...
Da war nur noch Rob Schneider.
Da war nur noch Rob Schneider. Aber, ja. Rob Schneider und Pauly Shore haben im zweiten Teil von Soul mitgespielt.
Oh, Alter, mit so alten Pauly Shore-Komödien, da kam bisher auch noch niemand an. Da hat sich noch niemand getraut.
Aber im Loslauf sind ein paar.
Ah ja, doch?
Ja, ja, doch. Neulich hat doch einer hier...
Stimmt, Biodome, ne?
Biodome und diesen Army-Film mit ihm.
In the Army Now.
Ja, der ist auch im Loslauf. Ich glaube, Atombomb. Atombomb ist der Beste, Alter. Was der da reinschmeißt, ist unfassbar.
Ja, okay.
Der hat auch noch Auftragsmacht. Ich hab Schiss.
Da holen wir dann Dave wieder dazu.
Da holen wir Dave dazu.
An also Pauly Shore und sowas.
Wenn wir Adam Sandler als Auftragsfilm haben oder Pauly Shore, dann holen wir dich auf jeden Fall dazu.
Klar.
Perfekt.
Sehr gut.
Gut, jetzt aber sind wir durch für heute und dann beenden wir die Misere.
Ich möchte vor allem Adam Sandler grüßen.
grüß ihn zum Abschluss und
der wird sich freuen.
Ja. Der wird auf jeden Fall die Folge mehrfach hören.
So sieht's aus. Habt ihr noch was?
Nein.
Na denn.
Tschüss.
Peace, yo.
San Francisco.
Bewegt Bild-Banausen.